Und da, ah ja, guck mal. Hallo, hallo.
Es gibt Ausschläge.
Ja, es sieht ein bisschen, kannst mich, glaube ich, noch ein bisschen. Ja gut, du hast mich noch ganz hochgenommen, ne?
Nee, warte mal.
Hallo, hallo? Ah, das ist besser. Ja.
Und die Eins ist dann das da hinten, oder was?
Ich kann ja mal rübergehen.
Warte mal, ich lasse dich raus.
Guten Tag, jetzt spreche ich in dieses Mikrofon rein.
Ja, das ist besser.
Würde ich sagen, du mit Jeffrey hier.
Was ist denn das für ein Mikro? Das ist gerade ein Mikro.
Ja, aber das Mikro können wir rüberholen.
Ja. Hallo.
Hallo. Oh, das war überzogen. Hallo, hallo, hallo. Guten Tag.
Ich denke mal, das ist noch ein Platz, da könnt ihr euch sehen, wenn ihr mich da hinsetzt.
Heute ist der 23. Juli. Herzlich willkommen zu Penta-Radio, die monatliche Radiosendung vom Chaos Computer Club Dresden. Nachzuhören auf c3d2.de oder live bei Coloradio 98,4 und 99,3. Und wie immer fangen wir an mit ein bisschen News. Und nach der News gibt es dann ein bisschen Musik. Und dann kommen wir zu unserem Thema. Und das Thema wird diesen Monat sein Machine Learning. Also Maschinen, die selber lernen, wie Dinge gehen. Wie das funktioniert, hören wir dann später in der Sendung. So, im Juni hatten wir keinen Nachrichtendoc, also war so ein bisschen was zurückgestellt worden. Und ich habe jetzt mal eine News aus dem Juni noch rausgegriffen, die ich sehr interessant fand, nämlich eine Aussage von Microsoft. Passwortwechselzyklen sind antik und obsolet.
Was, man muss nie wieder seine Passworte wechseln?
Naja, nie wieder vielleicht nicht. Aber es gibt ja so eine Praxis in vielen Unternehmen, dass dann gefordert wird, oder auch in Universitäten zum Beispiel, dass die Nutzer alle ihre Passwörter alle 3 Monate oder alle 6 Monate ändern müssen. Das wurde früher von irgendwelchen Leuten mal tatsächlich gefordert, von irgendwelchen Sicherheitsexperten. Aber es hat sich halt rausgestellt, dass wenn du sowas machst, dann haben die Nutzer einfach hinten so eine Nummer dran am Passwort und zählen den einfach jedes Mal hoch. Und wenn mein Passwort halt irgendwie Swordfish 1 ist, ist es dann das nächste Mal Swordfish 2 und danach Swordfish 3. Und das hilft natürlich genau gar nichts, um irgendwelche Angreifer abzuschütteln. Denn wenn die irgendwie sehen, sie haben irgendwie mal das Passwort geknackt und es war Swordfish 2, na, dann wissen sie, wie sie weiter probieren müssen, um das Passwort dann relativ schnell wieder zu knacken nach dem Wechseln.
Okay, und was ist der Gegenvorschlag von Microsoft? Man soll gar keine Passworte mehr benutzen.
Ja, man soll die Passwörter wechseln, wenn es Anzeichen gibt, dass es tatsächlich einen Einbruch gab. Und das häuft sich ja auch heutzutage. Wir wissen ja, Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts und deswegen gibt es jetzt alle 2 Wochen eine Ölpest.
Aber ist es dann nicht schon zu spät? Also
ist es vielleicht zu spät für die Daten, die halt jetzt weg sind, aber das ist ja so oder so der Fall. Wenn die Passwörter immer weggekommen sind, dann sind sie weggekommen. Aber dann ist genau der richtige Zeitpunkt, genau deswegen mal wirklich das Passwort zu wechseln. Und dann ist vielleicht auch der Antrieb beim Nutzer da, auch wirklich mal ein komplett neues Passwort sich auszudenken und nicht nur so, ach naja, ich muss mal wieder hochzählen.
Okay, wir sind ja nicht Microsoft und haben vielleicht noch eine andere Empfehlung zum Handhaben von Passworten. Welche wäre das?
Immer einen Passwortmanager nehmen.
Passwortmanager, was machen die?
Passwortmanager ist ein Programm, wo alle Passwörter, die man auf den verschiedenen Webseiten oder Online-Diensten oder was auch immer hat, in eben verschlüsselten Datei abgelegt werden. Und da muss man sich nur das Passwort für diese Datei merken, also das Masterpasswort. Und wenn man dann auf irgendeine Webseite kommt, wird man dann stattdessen nach dem Masterpasswort gefragt und dann trägt der Passwortmanager das eigentliche Passwort für den Dienst in die Anmeldemaske ein.
Klingt und total praktisch, macht mein Firefox auch, da brauche ich bloß auf Passwort speichern drücken. Ist es dasselbe?
Ja, ist nicht so ganz dasselbe, weil da es eben kein Passwort dazu gibt, mit dem es abgespeichert wird. Und je nachdem, welchen Passwortmanager macht, hat man dann auch die Vorteile, dass die Passwörter dann auf verschiedenen Geräten genutzt werden können, wenn das dann entsprechend synchronisiert werden kann. Zum Beispiel ein empfehlenswerter Dienst ist da Bitwarden, ein Passwortmanager, der komplett auch Open Source ist, auch der Serverteil. Und man kann das bei Bitwarden selber als Dienst kaufen für ein paar Euro im Monat oder man kann sich diesen Server auch selber hosten, wenn man das gerne möchte und dazu die technische Kompetenz hat oder jemanden kennt, der das machen kann für einen.
Das heißt, du rätst zu einem Passwort-Server quasi, der das macht, weil ich habe immer noch KeePass XC und benutze das.
Das ist halt auch eine Option, da wird es halt als lokale Datei abgespeichert, aber dann ist es halt auf einem Rechner und da muss man sich dann überlegen, eventuell entweder hat man halt die Passwörter einfach nur auf dem einen Rechner und das ist halt einfach so, da muss man sich über ein Backup Gedanken machen oder man muss halt sich irgendwie ausdenken, wie man diese Passwörter auf verschiedene Rechner synchronisiert und das wäre halt bei der serverbasierten Variante weniger das Problem, weil es da eben den Server gibt, wo alle Endgeräte drauf zugreifen können im Zweifelsfall, um es dann lokal dann zu entschlüsseln.
Ja, okay, es sind also verschiedene Philosophien, die dahinter stecken. Ich mache das halt lokal und synchronisieren wir das maximal noch irgendwie über eine Nextcloud oder sowas.
Genau. Und was auch bei manchen Passwortmanagern schön ist, da ist dann gleich so eine Integration drin für diesen Dienst Have I Been Owned, wo solche Datenlecks gemeldet werden, damit man dann vom Passwortmanager auch gleich darauf hingewiesen werden kann, hier bei Dienst X gab es jetzt gerade so ein Datenleck, änder mal lieber dort dein Passwort, weil du hast da ja noch eins.
Wissen wir denn, ob dieses Have I Been Owned bereits verkauft wurde? Ich habe nur gelesen, dass es verkauft werden sein soll. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob wir das mal in der Sendung schon hatten.
Wir hatten es noch nicht und ich stecke da jetzt auch nicht genug in dem Thema drin, um jetzt was drüber zu sagen.
Da freuen wir uns auf die August-Sendung, wo wir das nochmal genauer erörtern werden.
Sehr gut. Muss mal eine Notiz machen.
Ja, das wird jemand tun, ich bin mir ganz sicher. Raspberry Pi 4 ist rausgekommen. Hip, hip, hurra. Endlich, ja, was eigentlich?
Ja, ein Raspberry Pi haben wir ja zuletzt besprochen in der November-Ausgabe, wo es um 5 Jahre Himbeerkuchen ging, also 5 Jahre Raspberry Pi. Und jetzt gab es da das 4. Modell von diesem Einplatinencomputer. Also es ist ein Computer so ungefähr in Kreditkartengröße, natürlich mit nicht ganz so flach, vielleicht mit einigen Aufbauten drauf, aber so in der grundsätzlichen Flächenmaß. Und mit der Version 4 gibt es jetzt einige Neuigkeiten. Es gibt jetzt tatsächliches Gigabit Ethernet, also Netzwerk ist da jetzt auch in Gigabit-Geschwindigkeit möglich mit dem Gerät.
Hooray, weil und vorher waren es nur 300 Mbit, ne, auf einer angeblichen Gigabit-Karte, aber ja, dadurch, dass es irgendwie USB 2 war.
Dadurch, wie es halt intern verkabelt ist, ja. Ja, es hat jetzt auch USB-C zum Laden, also geht da auch so ein bisschen mit der Zeit, wobei es da einige Querelen gab, dass sie wohl USB-C nicht richtig implementiert haben und nicht richtig verkabelt haben alles, sodass da viele USB-Ladekabel nicht richtig funktionieren mit dem Gerät. Das soll jetzt wohl nochmal irgendwann nachgebessert werden mit der zweiten Hardware-Revision. Es gab...
Man kann RAM nachstecken oder es gibt auf jeden Fall mehr RAM, ne, habe ich gelesen.
Es gibt auf jeden Fall mehr RAM, aber ich glaube nicht, dass du nachstecken kannst. Ich glaube, du kannst verschiedene Größen kaufen, also entweder 1, 2 oder 4 Gigabyte RAM. Und das ist ja schon mal, 4 Gigabyte ist ja schon mal eine Größenordnung, mit der man auch tatsächlich so einen modernen Webbrowser betreiben kann und mehr als 2 Tabs aufmachen kann. Und dann kann man das Ganze auch an einen größeren Monitor anschließen, denn jetzt werden auch 4K-Displays unterstützt und können auch in sinnvoller Bildwiederholrate betrieben werden. Also das lohnt sich zunehmend auch als Desktop-Ersatz. Vielleicht dann in der nächsten Hardware-Revision, wenn dann auch dieses Ladekabelproblem gelöst ist.
Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir gefachsimpelt haben, dass Google bei der Entwicklung des Raspberry Pi 4 mit integriert gewesen sei und auch Machine Learning da an der Stelle eine Rolle gespielt hat. Aber das hat sich irgendwie nicht bestätigt, oder?
Habe ich zumindest nichts von gehört.
Ich nehme mich auch nicht, dass das irgendwie so einen speziellen Machine Learning Chip hätte drauf haben können. Das war zumindest unsere Spekulation damals. Aber wie gesagt, hat sich meines Wissens nach nicht bestätigt.
Kann natürlich auch sein, dass das für das Modell noch nicht fertig geworden ist. Die hatten in der Ankündigung auch gesagt, dass sie das jetzt 9 Monate früher als geplant gemacht haben. Sie wollten eigentlich erst im Frühjahr 2020 damit fertig sein. Aber dann war dann schon die zweite Revision zufriedenstellend nach ihren Maßstäben. Und naja, wenn man sich anguckt, was sie da mit USB-C an Problemen hatten, hätten sie vielleicht auch mal noch eine dritte oder vierte Revision machen müssen. Es gab da so ein bisschen Probleme, dass sie sich gewundert haben, dass irgendwie viele Ladekabel nicht funktionieren, aber sind dem dann irgendwie nicht nachgegangen, sondern haben nur gedacht, ach naja, dann sind die Ladekabel irgendwelche billige China-Scheiße.
Der Raspberry Pi 4 läuft immer noch mit Flashkarten und hat keinen EMC-Quadrat, wie heißt es? EMMC-Speicher? Nee, sondern läuft immer noch mit Speicherkarten. Ne? Und die werden ja Gott sei Dank jetzt endlich teurer, ist das richtig?
Genau, da können wir einen großen Dank aussprechen an die GEMA und an die VG Wort, denn dank dem Einsatz der Verwertungsgesellschaften werden Speicherkarten USB-Sticks jetzt endlich teurer. Ich habe jetzt gerade die konkreten Preise nicht mehr vor Augen, aber ich glaube, es waren so 30, 40 Cent pro Stück.
Yay.
Und zwar aufgrund der Kopierabgabe. Das ist so eine Maßnahme aus dem Urheberrecht, die kommt noch so aus der Zeit von, als Kopieren im Wesentlichen mit tatsächlichen Papier zu tun hatte, wo, das kennt man ja irgendwie auch im Büro noch, wo man Papier reinsteckt und dann kommt ein kopiertes Papier raus, wo fast alles gleich ist. Außer, dass vielleicht der Kopierer manchmal ein paar Ziffern ersetzt, aber das ist eine andere Sache.
Trau keinem Scan, den du nicht selbst gefälscht hast, auf genau. media.ccc.de, ein sehr guter Vortrag.
Genau, und das war halt so damals die wesentliche Methode, wie man das Urheberrecht umgehen konnte, dass man irgendwie so einen Kopierer nehmen konnte und einfach das Fachbuch abkopieren konnte, um es dann irgendwie den Studenten einen Ausdruck zu geben davon. Oder zum Beispiel damals in den 70er Jahren, da hat man halt Musik irgendwie kopiert, indem man das Radio hat laufen lassen und dann das auf Kassette aufgezeichnet hat und dann gehofft hat, dass irgendwie der Moderator nicht reinquatscht ins Ende des Lieds. Und aus dieser Zeit stammen diese Kopierabgaben, da hat man halt gesagt, naja, das können wir jetzt nicht, eigentlich nicht so richtig verhindern, dass die Leute das halt machen, aber deswegen erheben wir diese Kopierabgabe auf all solche Medien, die sowas machen können, also auf Drucker, beziehungsweise ich glaube dann bei Druckern ist es dann auf die Tinte oder sowas, so eine Kopierabgabe und bei Musik halt auf die Leerkassetten oder Leer-CDs. Und das hat sich übertragen auf Digitalmedien, da sind die Verwertungsgesellschaften auch total dran interessiert natürlich, weil das irgendwie so ein bisschen ihr weiteres Überleben rechtfertigt. Und ist natürlich trotzdem ein bisschen merkwürdig, weil Digitalmedien ja alle mit allen möglichen Kopierschutzen kommen und angeblich sind die ja so unknackbar, dass das alles kein Problem ist, aber anscheinend ja doch nicht. Und deswegen gibt es trotzdem eine Kopierabgabe auch für die von euch, die hier nur Creative Commons Musik und selbstgeschriebene PDFs runterladen oder sowas.
Es sind übrigens ab 2020 30 Cent für jeden USB-Stick, der über 4 GB groß ist. Die Verwertungsgesellschaften hatten eigentlich 1,56 Euro bzw. 1,95 Euro für gleich große Speicherkarten gefordert pro Element quasi. Ich möchte übrigens davon abraten, sich USB-Sticks auf AliExpress zu bestellen oder auf irgendwelchen anderen chinesischen Importern. Da müsste man nämlich diese Steuer nicht bezahlen.
Das wäre natürlich sehr gefährlich für unsere lieben Verwertungsgesellschaften.
Also Steuer nicht, sondern diese Gebühr oder
Abgabe.
Abgabe.
Ja, ich hatte hier kurz als Punkt, dass sich BGP-Probleme häufen und es gab ja sowieso ziemlich viele Einschläge jetzt zuletzt
im Internet. Halt, was ist BGP? Genau. Was muss man sich darunter vorstellen? Wir haben immer noch Leute im Radio, die das vielleicht nicht wissen.
Da wollte ich noch drauf kommen.
Na, haben wir ein Glück.
BGP ist das Border Gateway Protokoll, also das quasi das Protokoll zum Grenzenüberschreiten im Internet. Und jetzt werden das wahrscheinlich schon alle Unterdrückungsregimes irgendwie aufhorchen. Da geht es im Wesentlichen darum, dass das Internet ja nicht nur so ein großer Klotz ist, sondern das sind verschiedene Netze, die von verschiedenen Providern geführt werden und dann halt irgendwie zusammengeschaltet sind über irgendwelche Links. Und die müssen sich irgendwie gegenseitig erzählen, welche Routen jetzt gerade tatsächlich verfügbar sind, also wo man Datenverkehr lang schicken kann.
Weil es ja manchmal verschiedene Wege gibt oder mehrere Wege, um von hier aus auf den afrikanischen Kontinent zu kommen oder sowas. Und da wird sich halt untereinander ausgehandelt, welche der schnellste, welche der günstigste und welcher der breiteste Weg ist quasi, auf dem man diesen Zielpunkt erreichen kann.
Genau, und bei BGP zeigt sich so ein bisschen das Problem, das wäre eigentlich so auch so ein Thema, da könnte man wahrscheinlich eine ganze Sendung drüber machen, wenn man den passenden Experten dazu hat. Da zeigt sich so ein bisschen, dass das auch noch so ein Protokoll aus den 80er, 90er Jahren ist, also so aus dieser Blümchenwiese-Zeit des Internets, als sich noch keine Gedanken gemacht wurde über Verschlüsselung oder über böse Akteure, die irgendwie das Netz zum Ausfall bringen wollen. Das ist halt so ein Netz, so ein Protokoll, da vertrauen einfach alle sich gegenseitig und wenn einer ankommt und sagt, ja, ihr könnt hier Traffic in alle Richtungen über mich schicken, dann sagen die anderen so, okay.
Es gab auch schon öfter den Fall, dass zum Beispiel kleinere Servernetze in Pakistan gesagt haben, hey hier, ich bin übrigens YouTube und dieses wohlvertrauende Netz BGP halt dann gesagt hat, okay, YouTube ist jetzt in Pakistan, was dazu geführt hat, dass halt bestimmte Internetleitungen dort geglüht haben und YouTube mal eine Weile lang nicht mehr erreichbar war.
Genau, das sind dann diese Bugs, wenn es dann so heißt, dass der Traffic zur Telekom irgendwie über China geleitet wurde oder sowas. Ne?
Das muss nicht immer böse Absicht sein, manchmal passiert das auch aus Versehen, aber BGP ist ein altes Protokoll, was halt irgendwie immer noch sehr regen Einsatz findet.
Ja.
Kann man übrigens mal zum Spielen benutzen im sogenannten DN42. Dort kann man, das ist quasi das Internet im Internet, dort kann man selber einen BGP-Knoten aufsetzen und eigene Subnetze routen, um einfach mal das durchzuspielen, ohne selber das Internet nachbauen zu müssen in Hardware.
Ja, wir verwenden das tatsächlich bei uns auf Arbeit. Ich hatte ja vor einem Jahr im Juni ein bisschen über Cloud Computing geredet, was wir bei uns auf Arbeit machen. Wir verwenden BGP auf der Ebene von einzelnen Servern, also dass quasi jeder Server selber BGP-Announcements schicken kann, also solche Ankündigungen, dass Routen verfügbar sind. Oh, verdammt. Und haben wir quasi sowas, dass jeder Service seine IP hat, also zum Beispiel irgendwie der Compute-Service oder der Object-Storage-Service hat jeweils seine eigene IP und wir haben dann so einen Cluster, wo die dann die Dienste dann laufen, wo gerade Rechenkapazität frei ist. Und der entsprechende Server, wo jetzt gerade dieser Service gestartet wurde, kündigt dann an, dass er jetzt den Traffic für diese Service-IP annimmt, sodass dann der Switch, der dann im Datacenter in dem Kasten ganz oben steckt, dann den Traffic halt genau zu der Kiste leitet, wo dieser Dienst dann läuft. Also das muss nicht nur verwendet werden für das Zusammenschalten von Netzen, das kann auch durchaus auf der Ebene von einzelnen Kisten verwendet werden, um solche Routing-Entscheidungen zu treffen. Das ist schon ein ganz nettes Protokoll.
Okay, und was ist jetzt in dem konkreten Fall passiert?
Das hätte ich nochmal nachgucken sollen.
Okay, es gab auf jeden Fall eine Outage, ja, soweit ich das gesehen habe.
Es ist halt immer dasselbe. Ne? Irgendjemand kündigt eine Route an, die zu weit fassend ist, so eine Routing-Regel. Und dann geht halt Traffic darüber, der nicht sollte und wird dann weggefressen. Und dann gibt es wieder irgendwelche Verbindungsprobleme. Aber das scheint sich ja in den letzten Monaten sowieso gehäuft zu haben, dass es alle möglichen Internetausfälle gab. Es gab ja auch einen Tag, wo Facebook, Instagram, WhatsApp komplett down war oder so größtenteils down. Es gab auch Google Cloud, die wieder ausgefallen sind. Und ich finde das ja immer sehr beruhigend, Weil wie gesagt, ich bin ja in diesem Business tätig und ich sehe ja dann irgendwie, dass bei uns ja auch mal irgendwelche Outages sind und dann denke ich mir irgendwie so, ist das jetzt einfach, weil wir es irgendwie nicht können? Nee, das liegt daran, dass Computer einfach wirklich, dass diese ganze Computertechnik einfach furchtbar überkompliziert ist und es kommt einfach immer überall zu Outages, nur manche Sachen hört man halt nicht so direkt, wie dann irgendwie zum Beispiel, wenn komplett Facebook down ist. Oder GitHub war jetzt auch irgendwie down, aber ich weiß nicht warum.
Auch die Großen haben quasi die Probleme, die wir im Kleinen haben.
Genau, lasst euch da nicht von dem Marketing irgendwie einlullen. Also auch Google fällt aus. Die Suchengine und vielleicht nicht, weil die macht richtig Geld.
Denkt mal drüber nach, was passiert, wenn ihr eure Dropbox nicht mehr erreichen könnt.
Dann,
das ist nämlich auch so ein großer Player, der theoretisch mal nicht erreichbar sein
kann. Genau, dann gilt kein Backup, kein Mitleid.
Kein Mitleid ist eine schlechte Überleitung zu unserer letzten News, denn China installiert Überwachungs-Apps bei Touristentelefonen auf der Einreise. Ist das sowas Neues? Also mir schwant, dass das wirklich nichts Einzigartiges ist, sondern dass das auch andere Länder tun. Oder was hat China dort verbrochen?
Naja, das war insbesondere, wenn du in diese Provinzen einreisen willst, wo ich glaube die Uiguren leben und diese kleineren Volksgruppen, also die Uiguren sind da eine bestimmte Volksgruppe in einer bestimmten Provinz in der Nähe von Pakistan oder also auf jeden Fall so an der Westgrenze vom von der chinesischen Volksrepublik heißt das ja, ne? Das ist so eine muslimische Minderheit, die da relativ unterdrückt wird, laut allem, was man so den Medien entnehmen kann. Ich meine, ich war jetzt noch nicht selber da, habe da noch nichts gesehen, aber es sind wohl schlimme Zustände in Internierungslagern dort und so weiter. Und damit da sichergestellt ist, dass da nicht so viel Informationen rausdringen, möchte China natürlich ganz genau wissen, was da abgeht. Und auch wenn du irgendwie als westlicher Tourist da über die Grenze einreist, nach Westchina, dann wird dir einmal dein Telefon abgenommen und wenn das dann zurückkommt, dann ist dann halt da so ein tolles Rootkit drauf, also so eine App, die du auch ohne weiteres nicht mehr runterbekommst und es wurde auch berichtet von Touristen, die da eingereist sind, dass dann die entsprechenden Grenzkräfte dann dastehen, erstmal in aller Ruhe die Bilder durchscrollen, sich über irgendwelche Partyfotos lustig machen, bevor du dann dein Telefon wieder kriegst und das hat natürlich wahrscheinlich die psychologische Wirkung, die es halt genau haben soll.
Die Uiguren sind übrigens eine Bevölkerungsgruppe, die hochgradig überwacht wird in China. Also wir hatten, glaube ich, schon mal die News, dass das bis zu 70% der Leute der Uiguren, der Bevölkerungsgruppe der Uiguren angehören, mit Bewegungsprofilen durch öffentliche Kameras an öffentlichen Plätzen und sowas getrackt werden, sodass dort angeblich Terror bekämpft wird, aber natürlich hochgradig überwacht wird. Wollte ich nur noch mal so einwerfen. Wie gesagt, das hatten wir schon mal in der alten News mit drin.
China ist jetzt auch so ein wiederkehrendes Thema bei uns im Penta-Radio.
Ja.
Das hatten wir jetzt im
China und April Roboter
und im Juni.
Dann freue ich mich auf die chinesischen Roboter. Wir hören uns jetzt eine kleine Musik an, bevor wir mit unserem Thema starten und endlich unseren Gast auch sprechen lassen.
Du hättest die ganze Zeit schon sprechen dürfen, du wolltest
anscheinend nicht. Sag ihm das nicht. Wir hören uns gleich wieder. Bis gleich.
Are you tired of listening to German language all day long?
Don't you just want to get your news and topics presented in English, even though you live in Germany?
Then here's your solution.
Yeah! Elephant in the Room, an English radio show where we discuss things that people tend to ignore.
Tune in on Color Radio on 99.3 and 98.4. Every second and fourth Monday of the month.
Elephant in the Room, a radio show by the Black Rose Radio Collective from Dresden.
Hate Mondays. Be organized. Stay cool.
We'll be right back.
Aber ich brauche diesen Kredit dringend, sonst ist mein Betrieb am Ende.
Der Computer prognostiziert eine Ausfallwahrscheinlichkeit von 76%. Da kann ich nichts machen.
Ja, aber warum sagt er das denn?
Der Computer sagt, das sagt der Computer nicht. Also wegen Datenschutz.
Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich möchte mit Ihrem Vorgesetzten reden.
Der Computer ist mein Vorgesetzter.
Oh. Ja, es gibt zurzeit sehr viele solche Situationen, wo sich auf die Computer berufen wird, da können wir nichts machen. Das hat der Computer genauso gesagt. Und eine Sache, in der der sich gerne versteckt wird, ist dieses Machine Learning, von dem sehr viel geredet wird. Und jeder Exzellenzcluster, jede Uni, jeder Bundesdigital-Cyberpaket hat irgendeine Maßnahme für Machine Learning. Und jede Firma verkauft dir irgendwas mit Machine Learning und das ist angeblich ganz toll. Und wir möchten uns dieses Mal angucken, was eigentlich dahinter steckt und was das soll. Ob das schon wieder Quatsch ist, wie diese ganzen anderen IT-Buzzwörter, so wie Internet of Things oder Cloud Computing, hatten wir ja vorhin schon. Und um diesem Hype ein bisschen auf die Spur zu kommen, haben wir heute unseren Gast da, nämlich Jeffrey.
Hallo. Jeffrey kennt sich angeblich mit Machine Learning aus. Wir werden mal rausfinden, warum er das sagt oder warum wir das glauben. Jeffrey kann ein wahrscheinlich nicht abgebrochenes Informatikstudium vorweisen oder wie sieht das bei dir aus?
Ich bin Physiker.
Du bist Physiker?
Ich habe in Dresden Physik studiert, zusammen mit dem Stefan.
Hallo.
Und habe dann meine Diplomarbeit und auch meine Doktorarbeit im Wesentlichen in statistischer Physik gemacht, mit Hilfe von massiv parallelen Simulationen auf GPUs. Und mich auch schon vorher mal für Machine Learning interessiert und bin dann auf die Weise da reingerutscht, dass ich da Machine Learning gemacht habe, weil das im Wesentlichen Statistik ist. Da hatte ich dann die möglichen Grundkenntnisse dazu und die technischen Sachen, wie man es heute macht, Deep Learning, wo wir dazu kommen werden. Wird auf GPUs gemacht meistens.
Man fängt wahrscheinlich nicht direkt an zu programmieren, indem man Machine Learning anfängt, sondern was war dein erstes Informatikprojekt oder dein erstes Problem, das du mit Computern gelöst hast, neben der Langeweile zu töten und Spiele zu spielen?
Ah, das erste Problem, das ich mit Computern gelöst habe, muss ich jetzt selber zurückdenken. Kann ich mir, das war während der Schule irgendwann, ich kann mich nicht erinnern. Womöglich, ja. Irgendwelche Sachen mal versucht zu programmieren.
Webseiten sind der Klassiker.
Tatsächlich
Arduino-Programmierung.
Tatsächlich war das sowas nicht. Ich habe
wirklich angefangen im Studium dann mit mathematischen Modellen und so?
Nein, das habe ich nicht. Aber das sind die Sachen, die mir jetzt einfallen würden. Konkret halt mal tatsächlich dort Simulationen sozusagen gemacht. Dann war die Simulation. Ja, vorher kleinere Sachen einfach nur ausprobiert, was weiß ich, mal eine Art Musikplayer tatsächlich geschrieben, irgendwie in Basic irgendwie, von einem Interface zu haben, das schöner aussieht.
In Basic kann man Musikplayer schreiben?
Der Musikteil ist eigentlich schon als Steuerelement quasi da und da muss man auch, schreibt man die Playlisten, darum ging es mir quasi, um Zeitsteuerung zu machen, wann das Ding ausgehen soll und so weiter.
Basic ist auch nicht tot zu kriegen. Es gibt immer noch eine Horde von Basic-Entwicklern, die sich die krudesten Sachen ausdenken. Für Leute, die sich das nicht vorstellen können, was das ist das, wenn ihr bei eurem Microsoft Word oben auf dieses Dokument bearbeiten klickt und dann irgendwelche kruden Sachen an eurem Computer passieren. Also denkt darüber nach, ob ihr das wirklich bearbeiten müsst, dieses Word-Dokument, oder ob es reicht, es vielleicht nur zu lesen.
Genau.
Weil die meisten Sicherheitslücken, mit denen man so als normaler Antivirenhersteller kämpfen muss, genau über solche Geschichten reinkommen.
Ja, bei Word ist es vielleicht nicht so nützlich, außer für Malware-Schreiber, aber es gibt ja in vielen Firmen einen nicht zu vernachlässigenden Satz von Excel-Dokumenten, die wesentliche Geschäftsprozesse abbilden. Und Excel, beziehungsweise halt das Visual Basic for Applications, was damit in Excel, beziehungsweise in ganz Office drin steckt, ist wahrscheinlich so die zweiterfolgreichste Sprache, so nach dem JavaScript, die Web-Applikationen alle betreibt, ist so die zweiterfolgreichste Programmiersprache, weil das einfach was ist, was von, ich sag immer abfällig Schlipsen, also von so Kaufleuten und Managern und sowas auch irgendwie verwendet werden kann oder zumindest können die sich dann halt im Excel so ein paar Sachen zusammenklicken und wenn sie dann mal ein bisschen VBA können, können sie da noch ein bisschen Logik dazu machen und dann wächst es dann irgendwann alles völlig außer Kontrolle. Und dann nach 10 Jahren wird dann so ein IT-Spezialteam reingeholt, um das dann mal in eine ordentliche Applikation umzuschreiben und die verzweifeln dann regelmäßig daran, was sich da schon alles so an historischer Bagage entwickelt hat. Aber wir kommen vom Thema ab.
Ja, du hast nicht Businessmodelle wahrscheinlich simuliert, sondern was hast du denn simuliert? Wie kann man das so in 2, 3 Sätzen beschreiben? So am Anfang vor allen Dingen.
Ich habe die Evolution von Nanostrukturen in Festkörpern simuliert zum Beispiel. Oder auch das Wachstum von Oberflächen auf ähnliche Weisen. Das nennt man dann auf die Art, wie ich das gemacht habe, Monte Carlo Simulation. Das heißt, man führt zufällige Bewegungen von Teilchen im Prinzip durch, sozusagen um die thermischen Bewegungen, also die durch die endliche Temperatur, die ein System hat, passieren, zufällig passieren auf sehr großen Skalen. Das simuliert man, macht man quasi nach, um dann am Ende in der Masse an Teilchen dann die Strukturen zu sehen, die in der Realität auch auftauchen.
Wie ist da der Ansatz? Simuliert man da etwas, was man noch nicht in echt gesehen hat? Oder simuliert man etwas, wo man weiß, wie es in echt ausgeht und versucht dann das Ergebnis zu erzielen? Also weißt du, was ich meine?
Ja, genau. Eher Letzteres. Das heißt, man versucht das, also es gibt noch zwei Gründe, warum man das Grunde machen will. Einmal will man zum Beispiel bestimmte Parameter herausfinden, die man braucht, wie zum Beispiel Temperaturen oder Mischungsverhältnisse von verschiedenen Teilchen in einem System herausfinden, die man braucht, um ein bestimmtes Ergebnis in einem Experiment zu erreichen letztendlich. Einmal vielleicht zur Vorhersage, wenn ich eben kann verschiedene Sachen ausprobieren, bis ich dann das Richtige gefunden habe und das in einem Experiment machen.
Und gibt es diese Frameworks noch, beziehungsweise gibt es die Art und Weise noch, das zu tun, beziehungsweise was war die Programmiersprache, in der du sowas getan hast am Anfang? Ist das Python? Ist das irgendwie
C++.
Ach, da gibt es echte C++-Libraries, machen oder alles selbst geschrieben?
Das ist alles selbst geschrieben, diese Monte Carlo Simulation. Da gibt es gibt tatsächlich auch ein paar Codes für solche Sachen, meistens eine spezielle kompliziertere Art von Monte Carlo, die für Diffusionsrechnungen da ist. In dem Fall war es aber so, dass es eher spezielle Problemstellungen waren, wo man dann den Code letztendlich selber schreibt.
Okay, aber sowas wie NumPy für C wird es doch geben oder C++ oder ist das irgendwie
Bei den Monte Carlo Simulationen, das war eine sehr spezielle Sache, die ich da gemacht habe mit der Sache ist, dass es, man hat Systeme, wo man wenige Spezies drin hat, zum Beispiel 2 Spezies, die dann im System drin sind und diffundieren, 2 Arten von Atomen. Und jetzt versucht man natürlich möglichst große Systeme zu simulieren. Also im Experiment, wenn man sich jetzt ein echtes System anguckt, dann hat das ja Milliarden Atome sind nicht genug im Prinzip.
Mach mal ein Beispiel für 2, die du hast miteinander simulieren lassen.
So eine effektive Simulation von einem Gemisch aus Silizium und Sauerstoff. Silizium, also SiOX quasi, einem bestimmten Mischungsverhältnis. Das ist ein System, das metastabil ist, wenn man es dann wenn man zum Beispiel ein Experiment abscheidet. Und dann, wenn man es dann erhitzt, dann trennen sich die Phasen auf in eine Phase reines Silizium und die andere Phase Glas, Siliziumdioxid. Und das ist so eine Anwendung, die für Solarzellen zum Beispiel interessant ist. Also verwandt mit dem Verfahren zur Herstellung von Dünnschicht-Solarzellen. Und genau diese Phasenmischungen kann man da zum Beispiel simulieren. Und was ich da speziell gemacht habe, brauchte eben keine Bibliotheken oder es gibt keine Bibliotheken dafür, weil man dann, um große Systeme zu simulieren, meistens das so stark optimiert, dass man sagt, okay, ich habe 2 Teilchen. Die Information, welches Teilchen auf einem Gitterplatz sitzt, kann ich also in einem Bit darstellen. Und so fangen solche Simulationen dann im Prinzip, solche Codes dann eben an und versucht da das Maximale aus der Hardware raus, um möglichst große Systeme simulieren zu können.
Okay, das war Bestandteil quasi, was hast du, Diplom oder Bachelor gemacht?
Das war die Diplomarbeit sozusagen und später sind dann da andere, habe ich dann in der Richtung Monte Carlo Simulation weitergemacht, quasi grundlegende Fragen zum Oberflächenwachstum zu untersuchen. Oberflächenwachstum heißt quasi, ich habe Teilchen, die sich auf der Oberfläche ablagern, zufällig im Wesentlichen, zum Beispiel wie sich Staub auf der Oberfläche ablagert oder auch in anderen Abscheidungsprozessen gerade und wie dann sich die Oberflächenstruktur verhält letztendlich.
Und auch also die Rauigkeit und sowas.
Die Rauigkeit ist eine Messgröße, die man sich da genau anguckt.
Okay, das kann man simulieren mit einer Technologie, die Monte Carlo Simulation heißt. Die Monte Carlo Simulation unterscheidet sich von anderen Simulationen auf welche Art und Weise? Ist das irgendwas sehr Spezielles? Ist das was aus Monte Carlo kommt und aus dem Glücksspiel kommt? Oder?
Ja, genau. Man macht letztendlich zufällige, also die Assoziation kommt genau daher, der Name kommt genau daher, dass man eben zufällige Veränderungen am System letztendlich vornimmt nach einer bestimmten vorgegebenen Statistik, die halt quasi dann die Realität widerspiegeln soll. Während andere Simulationen, wonach du jetzt gefragt hast und von NumPy sprichst letztendlich ja eben gerade, dann solche Sachen wie Phase Field oder eben solche finite Elemente Methoden sind, wo man eine Differentialgleichung direkt integriert. Und in Monte Carlo Methoden, meistens gibt es ein Modell, das auch als Differentialgleichung dargestellt werden kann. Es ist dann nur so, dass man eben eher diese zufälligen Prozesse letztendlich nimmt, die gleiche Statistik am Ende erzeugen, wie das, wie die Differentialgleichung auch. Man hat den Vorteil, dass man dadurch, dass man einfachere Schritte machen kann, auch einige Schritte überspringen kann letztendlich und in größeren Schritten das System weiter in die Zukunft vorhersagen kann, im Mittel letztendlich. Dafür mit zufälligen Rauschen.
Das heißt, was du dort gemacht hast, war aber noch nicht Machine Learning, sondern das ist einfach normale Simulation.
Das war normale Simulation, das war Physik.
Woher kommt der nächste Schritt? Also war das da gerade in der Zeit erfunden worden oder ist das
wurde gerade in der Zeit, dann, als ich damit fertig war, sehr beliebt letztendlich, kam dann gerade auf. Und ich hatte mich eben und war eben gerade genau quasi in der Community drin, in der sich das dann beliebt wurde oder aus der das dann kam, weil ich diese Monte Carlo Simulation, weil wir eben große Systeme simulieren wollten. Ursprünglich machte man das auf CPUs, aber diese hochoptimierten Codes interessant. Und dann war die Fragestellung, mit der ich eigentlich meine Turmarbeit angefangen habe, war gar nicht die Simulation, gar nicht mal nur die Simulation zu machen, sondern wir wollten noch größere Systeme simulieren. Und da gab es gerade so was Neues, was dann aufkam. Das war so 2009 am Anfang. Das war, dass man auf GPUs, also Grafikprozessoren, rechnen konnte. Also nicht nur Grafik machen, sondern Bilder malen, also quasi 3D-Grafik, wenn man den Computer kennt, sondern dass man darauf rechnen konnte.
Wodurch unterscheidet sich eine CPU von einer GPU?
CPU hat so, also damals hatte eine CPU einen Kern, heute hat eine CPU 16 Kerne und eine GPU hat sowas wie 1000. Je nachdem, wie man es formuliert.
Die sind nicht 1000-mal besser als ein Kern von der CPU.
Die sind alle sehr schwach. Die sind relativ langsam, wenn es darum geht, sequentielle Programme auszuführen, gewissermaßen. Aber es gibt eben sehr viele davon. Wenn man also sein Problem in viele kleine Probleme zerlegen kann, die man unabhängig voneinander bearbeiten kann, dann sind die dann sehr schnell.
Das klingt nach Atommodellen. Also wobei Atome ja natürlich wahrscheinlich dann interagieren miteinander. Ne? Das heißt, du musst dir schon Gedanken darüber machen, wie diese einzelnen Berechnungen miteinander...
Genau, und das ist eben das Komplizierte dabei. Und je nachdem, was man für Sachen macht, geht das von relativ einfach bis relativ schwierig. Und die Sache mit den Monte Carlo Simulationen ist, dass diese hochoptimierten Algorithmen sind darauf optimiert, auf sequentiellen CPUs möglichst schnell zu laufen. Phase-Field-Methoden sind so eine Sache, die kann man sehr gut auf GPUs implementieren, weil man hat im Grunde diese Differentialgleichung, die man integrieren muss. Da muss man an jedem Punkt im Raum im Grunde immer eine Gleichung ausrechnen für den nächsten Schritt. Und das kann man natürlich massiv parallel machen. Die Monte Carlo.
Für jeden nächsten Schritt. Das heißt, man muss das schon nacheinander machen.
Schon nacheinander, aber wenn das System groß genug ist, habe ich sehr viel parallele Arbeit, die ich machen kann, bevor ich zum nächsten Schritt synchronisieren muss. Und in der Monte Carlo-Simulation will ich zufällige Updates machen und jedes dieser Updates muss ich nach einer bestimmten Statistik durchführen. Und wenn ich jetzt einfach anfange, ich mache viele Updates parallel, dann muss ich aufpassen, dass diese Statistik nicht zerstört wird. Das heißt, wenn meine Updates auf einmal korreliert werden, wenn ich einfach sage, ich mache jetzt hier ein Update, daneben eins und dann wieder daneben noch ein Update, immer zur gleichen Zeit und das mache ich für jeden Zeitschritt, dann ist meine ganze Statistik kaputt, dann habe ich nämlich korrelierte Updates.
Warum eignen sich Grafikkarten genau dafür? War wahrscheinlich der Anspruch bei Computerspielen oder bei 3D-Simulationen ähnlich so ist, dass man sehr viele
Sachen hat. Man hat sehr viele Dreiecke quasi, die ja dann auf eine Ebene projiziert werden letztendlich.
Oder ganz viele Pixel, die relativ unabhängig voneinander berechnet werden können, wenn du zum Beispiel einen Raytracer hast oder sowas.
Ich habe gerade über diese eine Ebene nachgedacht im Sinne von VR.
Eine Ebene
ist dann halt der Monitor.
Der Bildschirm, die Bildebene.
Und zwei Ebenen halt für jedes Auge eine ist dann VR wahrscheinlich.
Genau. Ja, also man projiziert quasi das auf die Kameraebene. Projiziert man die Geometrie rauf.
Und das ist halt so eine Sache, die sich jetzt in den letzten Jahren sehr viel entwickelt hat. Also auch zum Beispiel gab es ja relativ große Preisschwankungen in den Grafikkarten wegen Kryptowährung. Was ja auch erstmal nicht so ein klarer Zusammenhang ist, weil da wird ja auch keine Bilder oder sowas gerendert, aber die Grafikkarten wurden halt dafür entwickelt, eben dadurch, dass es halt diese relativ parallelisierbaren Schritte gibt in der ganzen Grafikgeschichte. Also du hast am Anfang wie deine Dreiecke, aus denen deine 3D-Szene zusammengesetzt ist, und die werden dann werden alle Dreiecke erstmal irgendwie einmal durchberechnet, und dann irgendwie die zu ordnen und sowas. Und dann kriegst du dann am Ende die Pixel raus und jeder dieser einzelnen Schritte, der da passiert in dieser Rendering-Pipeline, ist relativ gut parallelisierbar. Deswegen hat sich diese Struktur rausgebildet für Grafikkarten, wo es nicht mehrere Teilkerne gibt. Also bei CPUs haben wir ja dann sowas, wo wir 4 oder 8 Kerne haben, die parallel voneinander verschiedene Dinge tun.
Das gibt es zum Teil, das gibt es auch letztendlich, also ja. Auch dann aus einer anderen Ebene.
Aber im Wesentlichen hast du diese Struktur, wo du halt 256 oder auch 1024 Kerne hast, die alle dasselbe machen, aber jeder rechnet mit seinen eigenen Daten. Also jeder hat sein eigenes Dreieck zum Beispiel, wenn er so eine 3D-Szene rendert, an der er was macht, aber alle machen so ungefähr, machen halt dieselben Instruktionen. Nur auf verschiedenen Daten. Und das ist ja dann auch was, was Jeffrey da macht, indem er halt so eine große Oberfläche hat von seinem Atomgitter und dann rechnen halt alle Prozessoren gleichzeitig, nur halt an unterschiedlichen Stellen. Und die Entwicklungsleistung da ist ja dann gewesen, dass er sich dann Muster ausgedacht hat, wie diese Stellen zu wählen sind, damit diese Statistik erhalten bleibt. Und bei den Kryptowährungen ist das halt auch so. Da geht es ja darum, komplizierte Rechenaufgaben zu lösen, nämlich man muss so einen bestimmten Hash finden, der bestimmte Eigenschaften erfüllt, und da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, wie man das, die man probieren kann, um so einen Hash zu finden.
Und ein Hash ist eine Zeichenkette, ne? Also ja, eine Anzahl von Buchstaben und Zahlen.
Also es geht halt im Prinzip nur darum, dass halt auch ein Problem zu lösen ist, wo es mehrere mögliche Eingabewerte gibt, und man muss halt einen Angabewert finden, der wo halt genau das richtige Ergebnis mit der richtigen Eigenschaft produziert wird, und dann kann man halt einfach 1000 gleiche Eingabewerte parallel prüfen.
Verschiedene.
1000 verschiedene Eingabewerte prüfen, und dann kriegt man halt 1000 Ergebnisse raus, und dann guckt man nach, ob von den 1000 Ergebnissen eins richtig war.
Man sucht also eine magische Zeichenkette, die bestimmte Eigenschaften hat, die genau. Dann das repräsentiert, was in einer Kette der sogenannten Blockchain dann hintereinander angeordnet wird. Das heißt, obwohl die Kette quasi sequenziell ist, ist die Aufgabe, diese Glieder zu finden, sehr gut parallelisierbar.
Und so ein CPU hat halt 8 Kerne, das heißt, die kann dann halt 8 von diesen Hashes parallel berechnen, und eine GPU kann halt einfach 1000 von den Dingern parallel berechnen. Und dann ist es auch nicht so schlimm, dass die GPU ein bisschen langsamer ist. In der Summe ist das alles noch deutlich schneller und deutlich energieeffizienter, als wenn man irgendwie sehr viele CPUs zusammenschalten würde. Und deswegen haben die ganzen Krypto-Leute, als jetzt diesen richtigen Hype gab, so vor so 2017, 18, haben sie halt einmal den ganzen Grafikkartenmarkt leer gekauft. Das kann Jeffrey auch bestätigen, weil ich hab auch immer gesehen, dass er verzweifelt versucht hat, eine Grafikkarte zu kaufen, aber hat kein sinnvolles Angebot gefunden irgendwo.
Okay, aber ich habe jetzt noch nicht so ganz den Unterschied zur herkömmlichen Programmierung verstanden. Das heißt, man hat die Simulation, man könnte ja also die Simulation auch parallelisierbar schreiben und das dann parallelisiert berechnen, was man da vorhat, nämlich das Atommodell oder die Interaktion von verschiedenen Atomen miteinander auf Flächen zum Beispiel.
Ja.
Wo kommt jetzt Machine Learning ins Spiel? Also an welcher Stelle lernen denn jetzt Maschinen, wenn ich es mal wortwörtlich übersetze?
Das ist dann, wenn man keine Simulation im klassischen Sinne letztendlich mehr macht. Das wäre dann im Unterschied zum normalen, das habe ich dann in meiner Dissertation noch nicht gemacht, sondern erst danach bin ich da wirklich reingegangen. Und im Wesentlichen der Unterschied zum normalen Programmieren wäre so, dass man beim Programmieren ja idealerweise Algorithmen schreibt, die ein Problem lösen. Genau, exakt meistens oder zumindest
den Algorithmus exakt ausführen. Eine Definition von Algorithmus, ne?
Also zum Beispiel, in unserem Kreditfall wäre das halt, wenn Guthaben größer 10.000 Euro, dann gewähre Kredit bis 2.000 Euro oder sowas.
Genau, wobei es da dann einen fließenden Übergang gibt, bei dem, was Stefan gerade gesagt hat, zu etwas, was man dann im Programm, was Programmierer dann Heuristik nennt, was beim Programmierer dann meistens für funktioniert nicht richtig steht.
Wie erklär das mal? Das
wenn ich keinen Algorithmus für ein Problem habe letztendlich, sage ich mal, das ist ein einfaches Beispiel zum Beispiel, wäre jetzt zum Beispiel, ich möchte eine Katze in einem Bild identifizieren. Dann habe ich keinen Algorithmus dafür, den sich ein Mathematiker ausgedacht hat, der sagt, okay, diese Kombination von Pixeln in meinem Bild stellt eine Katze dar. Sowas gibt es halt nicht. Und jetzt könnte ich natürlich mir Regeln ausdenken, wann ein Bild möglicherweise eine Katze enthält. Zum Beispiel, wenn ich irgendwelche bestimmten Formen in dem Bild sehe, die zum Beispiel so Dreiecke sind, dass das wie ein Katzenohr ist, im richtigen Winkel mit der richtigen Farbe und vielleicht über irgendwelchen zwei Punkten, die Augen sind.
Aber ist es nicht verdammt schwierig, weil es gibt ja jetzt nicht, also es gibt ja Fotos von Katzenohren, von Katzennasen, von ganzen Katzen,
genau,
von Katzenhinterdingen.
Genau, und das Problem ist verdammt schwierig.
Das Problem ist ja so ein bisschen, dass du halt sehr viele Eingabeparameter hast. Also wenn du halt so eine Funktion hast, zum Beispiel soll der Kredit gewährt werden und da gehen als Eingabewerte zum Beispiel rein der Kontostand von dem Typen und das Alter, dann kannst du wahrscheinlich relativ einfach irgendeine Funktion hinschreiben, die irgendwie auch verständlich ist. Aber wenn du halt so ein Bild zum Beispiel erkennen willst, dann hast du halt zum Beispiel, sagen wir mal, das Bild ist irgendwie so ein Full-HD-Bildschirmhintergrund. Das sind irgendwie 2 Millionen Pixel und 3 Farben in jedem Pixel, also 6 Millionen Zahlen, die da reinkommen. und dann sollst du eine Funktion aufschreiben, die 6 Millionen Zahlen reinnimmt und dann kommt zurück, Katze, ja oder nein. Und das ist, wie wir Fachleute sagen, unhandlich.
Mhm. Okay, also das heißt, ich habe 6 Millionen Zahlen und möchte wissen, ob es eine Katze ist.
Ja.
Da kann ich natürlich jetzt im Ersten, also wie? was muss genau. Ich da tun am Anfang?
Also
ich meine, das ist doch total schwierig schon als Mensch. So.
Genau, das ist das Problem, was man als Mensch, also je nachdem, wie man es nimmt, ist es als Mensch halt schwierig oder nicht schwierig. Wenn ich mir das Bild von einer Katze angucke, dann weiß ich relativ einfach, ob es eine Katze ist oder nicht.
Ja gut.
Einfach aber so, das weiß ich als ich. Das Problem als Mensch ist, ich kann es nicht erklären, so richtig, ja. Warum. Ich kann es beim normalen Programmieren heißt ja im Wesentlichen, ich muss das Problem sehr genau verstehen, um dem Computer in seiner Sprache im Grunde zu erklären, wie er dieses Problem lösen kann. Mhm. Und das kriege ich hin, wenn ich eine Katze angucke, kann ich nicht so genau erklären, wie ich das mache.
Weil wir das mal gelernt haben irgendwann. Also irgendwann haben wir festgestellt, es gibt nicht nur Menschen wie Mutter und Vater, sondern es gibt auch noch Tiere und dann manche haben 4 Beine, manche nur 2 oder manche schwimmen und
genau.
Aber das kann man dem Computer nicht erklären, oder?
Das kann man dem Computer auf diese Weise nicht erklären. Nicht so einfach letztendlich. Und da wäre es dann die Sache, dass ich habe keinen Algorithmus dafür, den ich aufschreiben kann, der das tut. Ich kann aber eine Heuristik entwickeln, die dieses Problem letztendlich löst und sagt, das könnte eine Katze sein letztendlich.
Also wenn ich irgendwie so ein Oval habe, was irgendwie so ungefähr geformt ist und hat so vielleicht so diese Farbe, ist vielleicht hier so gestreift so ein bisschen, dann ist das wahrscheinlich eine Katze und dann könnte man
oder versuchen. Oder ein Zebra. Oder genau. Ein Hund. Oder
ja. Also Details.
Genau, da gibt es dann, wir können natürlich mal davon anfangen, wie man mit Machine Learning Bilderkennung letztendlich, das ist ja eins der bekanntesten Probleme aus dem Machine Learning letztendlich, also ein wichtiges Problem letztendlich, an dem man immer geforscht hat, weil man eben sagt, das können Menschen gut, sehr gut letztendlich, wir sind sehr gut dazu aufgebaut, um Gesichter zu erkennen zum Beispiel oder auch Katzen zu identifizieren als solche. Aber das konnten Computer halt überhaupt nicht so richtig. Man kann es eben nicht einfach aufschreiben, wie das geht. Und dann ist es so, dass man eben angefangen hat, okay, wie ich gerade gesagt habe, es gibt ja diese bestimmten Merkmale einer Katze, die man nur sagen kann, daran kann man das festmachen. Und dann gab es eben so, dass sich Leute wirklich hingesetzt haben und sie haben schon Code geschrieben, der solche Features in Bildern erkennt. Also gerade diese Dreiecke zum Beispiel, die Katzenohrform, das Auge, das halt ein Kreis ist irgendwo. Und dann solche eben Features meistens durch sogenannte Filter dann ausgerechnet haben aus dem Bild. Das wurde dann von Hand implementiert. Dadurch hatte man dann diese 6 Millionen Pixel in dem Bild runtergerechnet auf quasi einen Satz von Featuren, die an bestimmten Positionen in dem Bild letztendlich vorhanden sind.
Features sind charakteristische Punkte.
Charakteristische quasi, Punkte, so Eigenschaften, Ecken, Linien, Kanten, Ecken, Kanten.
Oder ein Ohr zum Beispiel.
Genau, oder ein Ohr. Unter Umständen hat man da natürlich auch in mehreren Ebenen wiederum auch angefangen, okay, ich habe jetzt erstmal, findet man nur Kanten, nimmt man einen Filter über das Bild, um Kanten zu bekommen. Und dann versucht man in den Kanten nach Mustern zu suchen letztendlich und da wieder höhere Features, eben genau die Ohren daraus zu identifizieren.
Aber hat man wirklich mit Katzen angefangen? Das klingt nämlich nach einem ziemlich komplizierten Beispiel.
Tatsächlich hat man eher so, weil das erste Problem, was wirklich interessant war, waren Handschriften zu erkennen. Zahlen.
Handschriften sind auch kompliziert. Also ich habe teilweise Probleme, meine eigene Handschrift zu erkennen.
Ja, man hatte mehr oder weniger standardisierte Probleme. Das war die Post, die sich dafür sehr interessiert hat, natürlich
Briefe schneller zustellen zu stellen.
Die Adressen stehen dort relativ, also Leute geben sich dann Mühe. Manche können das, die das dann ordentlich raufzuschreiben, die
Adresse. Es sei denn, das ist ein Arzt, der den Brief verschickt.
Ja, oder ich. Und ja, da kam das jetzt endlich her. Da gibt es auch diesen sehr bekannten MNIST-Datensatz, der auf solchen Daten basiert. Der enthält Ziffern. Also das heißt, es gibt 10 verschiedene Klassen. Nicht Hunde und Katzen, sondern es gibt halt 0 bis 9.
Und die sind meistens schwarz-weiß wahrscheinlich,
oder? Und das sind Schwarz-Weiß-Bilder. Die sind doch relativ klein. Ich glaube 24 mal 24 Pixel groß. Das heißt gar keine Millionen letztendlich, aber das war schon schwer genug, das Problem erstmal. Und da hat man dann solche Sachen drauf angewendet letztendlich, zuerst. Und da ging das auch schon eine ganze Weile dann sehr erfolgreich letztendlich.
Wo sind wir jetzt gerade so in der Zeitachse ungefähr?
Ja, Zeitachse wären wir jetzt vielleicht in den 90ern, würde ich sagen, da ging das schon. Oder?
Weil dieser MNIST-Datensatz, der wird ja heute so quasi Hello World, genau. So die erste Programmieraufgabe mit Machine Learning sein.
Genau, das ist heute ein Problem, das löst man im Wesentlichen mit einem Deep Learning Framework innerhalb von ein paar Minuten, einer Grafikkarte innerhalb von ein paar Minuten. Sodass man 95% zumindest oder vielleicht 98% richtig erkennt.
Bei Banken könnte ich mir das auch gut vorstellen, wenn man so Überweisungen per Hand ausfüllt. Gibt ja immer noch Leute, die das tun.
Ja.
Und ja, beim Einscannen von Dokumenten, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie eine PDF habe und die aus einem ganz normalen Blatt Papier entspringt, die halt nicht elektronisch vorliegt und man danach noch Text markieren oder suchen möchte, der da drin vorkommt.
Genau.
Okay, wir sind in den 90ern. Es ist Erkennung von Features in Bildern, die dann dazu führen, eine Aussage darüber zu treffen, wie was sich in diesem Bild befindet, zum Beispiel der Buchstabe A oder eine 1 oder,
genau.
Oder eine Katze im kompliziertesten Fall, den wir bis jetzt zum Beispiel hatten. Wie genau funktioniert das dann bei der Interaktion von Atomen? Also
hat das im Grunde nichts zu tun. Also zumindest
man erkennt ja die Atome Arbeit nicht, weil du hast es ja quasi, du hast ja den Zustand erfunden, über den du dann eine nicht Simulation, sondern wahrscheinlich das Machine Learning hast laufen lassen.
Nee, ich habe, wie gesagt, ich habe an der Stelle kein Machine Learning gemacht mit den Atomen.
Er ist das war schon in dieser GPU-Community drin gewesen.
Genau, ich hatte das eben implementiert und war dann eben da drin, habe ich eben mit den GPUs beschäftigt endlich, habe diese Arbeit zur GPU-Beschleunigung dieser Probleme vorgestellt. Und an der Stelle dadurch, dass ich wo auf den Konferenzen, wo ich das vorgestellt habe, wie zum Beispiel der GPU Technology Conference, wo es eben um GPU-Technologie geht, wo es am Anfang noch um sehr viel Hochleistungsrechnen mit GPUs ging, kam dann später immer mehr dieses Deep Learning letztendlich, ob das Machine Learning darauf
macht. Okay, also es war quasi eine hochparallelisierte GPU-Simulation, die du zu dem Zeitpunkt gemacht hast.
Genau, eine physikalische Simulation.
Und der Schritt zum Machine Learning kam danach? Ist
der kam
schon
danach.
Passiert? Ja.
Genau, der kam dann danach. Eben einmal durch, weil, das wäre dann die Sache, wie man eben darauf kommt, ist, dass ich habe vorher Statistik gemacht, mich damit eben beschäftigt mit den Grundlagen und Machine Learning ist im Wesentlichen viele Methoden aus der Statistik. Und das lässt sich dann besonders gut, wenn man jetzt dann den nächsten Schritt geht, dass man beziehungsweise wenn man jetzt diese Features extrahiert, wie ich gesagt habe, es gibt zum Beispiel, wie es dann von Hand zunächst gemacht wurde, aber da hat man am Ende auch nur Features und immer noch keine Zahl, die man was weiß. Und da gibt es dann verschiedene Modelle, die man dann verwendet, um die dann wieder lernen, diesen Schritt zu gehen von einem Satz von Features, den man reduziert hat von den sonst wie vielen Pixeln, auf nur ein paar Features, ein paar Striche oder Kanten, und die dann daraus eine Vorhersage treffen. Und da gibt es diese verschiedenen Möglichkeiten, verschiedene Arten von Modellen, zum Beispiel Support-Vektormaschinen oder eben neuronale Netze, die dann eben genau aus Trainingsdaten letztendlich, also das heißt, die Features, die man reingibt und dem Label dazu, welche Ziffer das ist, die Korrelation finden, welche Satz von Feature, welche Form von Feature letztendlich immer dazu passt, was für ein Label das ist.
Das ist quasi der Schritt vom Bild und dessen Information zu der Bedeutung, die in dem Bild jetzt steckt. Also quasi, ob da eine Katze drin ist, ob da ein Hund drin ist oder ob da ein Siliziumatom an der falschen Stelle ist.
Zum Beispiel, das kann man auch angucken.
Okay, wir schmelzen dahin. Es ist sehr warm immer noch. Sommer ist irgendwie nervig, wenn man den nicht im Keller verbringen kann. Wir würden euch kurz mit einer kleinen Musik allein lassen und hier mal die frische Luft reinbekommen. Wir freuen uns auf noch ganz viele Punkte und Fragen, die ich noch habe zu dem Thema, weil wir sind erst am Anfang und ich bereue jetzt schon wieder, dass wir nicht 3 Stunden Zeit für diese Sendung haben. Also viel Spaß mit Human Terminal Artificial Intelligence. Bis gleich. We'll be right back. Willkommen zurück. Wir hatten gerade eben bei frischer Luft und frischem Wind in unseren Köpfen festgestellt, dass ich keine Ahnung habe, was der Unterschied ist zwischen AI, Machine Learning, KI und was eigentlich der Unterschied ist zu einem ganz normalen Algorithmus. Also vielleicht müssen wir da nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Wir hatten den Punkt, dass wir quasi ein Bild haben, was ja in unserem Fall mit der Full-HD-Katze ungefähr 6 Millionen Zahlen waren, also eine große Menge Daten. Mhm. In der wir versucht haben, Dinge zu finden, die markant sind, also zum Beispiel halt Ecken, Kanten und die sogenannten Features, aus denen wir dann versucht haben, etwas Höheres abzubilden, nämlich diese Sammlung an Ecken, Kanten, Features, also Dreiecken, Ovalen, könnten mit so und so viel Wahrscheinlichkeit eine Katze sein oder einen Hund. Warum mache ich das Ganze nicht einfach mit einem normalen Algorithmus? Weil das klingt jetzt so, oder was ist der Unterschied zum Machine Learning an der Stelle?
Genau, die Eigenschaft beim Machine Learning ist eben, dass die vormals erwähnten Heuristiken genau dann eben von einem Algorithmus, also Machine Learning Algorithmus, statistisch ermittelt werden quasi. Das heißt,
erklär mal für jemanden, der gar keine Ahnung hat, was eine Heuristik ist. Ich frage für einen Freund.
Also eine Heuristik ist im Grunde, im normalen Programmieren wäre jetzt auch eine Heuristik quasi, wenn ich ein Problem vor mir habe und ich habe keinen Algorithmus, der das löst und ich überlege mir halt quasi, okay, wie könnte ich das Problem jetzt im Wesentlichen lösen? Da fange ich dann erstmal an. Ich habe jetzt im Grunde, sage ich mal, sozusagen den 90%-Fall. In dem Fall besteht einfach, dass wenn ich eine bestimmte Eigenschaft vor mir sehe, dann weiß ich, das ist Antwort A sozusagen. Und dann kann ich das zum Beispiel mit einem if implementieren. Dann habe ich zum Beispiel im sehr guten Fall 90% meines Problems erschlagen. Und dann habe ich 10%, dann kann ich immer wieder in kleine Verzweigungen letztendlich gehen, weiß ich, habe ich einen anderen Fall. Und
also das Beispiel an der Katze wäre, wenn es ein Tier ist.
Naja, das ist ja abstrakt letztendlich, weil ich habe ja keine Funktion, die mir sagt, okay, ist a cat, is an animal, funktioniert nicht. Hm. Das ist das Problem. Also es könnte sowas sein wie, wenn ich oben im Bild zwei Dreiecke habe mit einem bestimmten Abstand, dann könnte es sein, dass das die Katzenohren sind und dass damit die Katze ist letztendlich. Das würde bei ein paar Bildern funktionieren, andere Bilder haben aber die Katzenohren woanders oder haben an einer Stelle einen Hund.
Oder die Katze ist von der Seite abgebildet.
Oder die Katze ist von der Seite abgebildet. Das heißt, man könnte das so eben implementieren, so eine Heuristik und sagen, okay, ich sehe die Katzenohren da oben, dann ist das eine Katze. Oder ich sehe die Katzenohren, dann vielleicht eine Katzennase. Mit den richtigen Abständen, Seitenverhältnisse kann ich mir aus Katzen ableiten letztendlich. Das kann ich alles implementieren. Und dann kann ich in diesem Fall, dass die Katze aus dem Weg fotografiert ist, dann relativ gut sagen, ob das eine Katze ist oder nicht. Und dann, wenn ich jetzt die Katze drehe, fange ich nochmal von vorne an und muss das nochmal die Features von daraus zuordnen. Das kann ich alles zu Fuß machen und dann für jeden dieser Fälle das immer wieder aufschreiben. Und dann auf die Weise entwickelt man letztendlich eine Heuristik. Und die Heuristik ist eben so gut, wie lange ich das eben jeweils durchexerziert habe, aus welchem Blickwinkel ich darauf geguckt habe und mir das aufgeschrieben habe.
Also zum Beispiel, wenn du so einen klassischen Algorithmus hast, dann ist es wenn A, dann B. Und eine Heuristik ist sowas, wenn A, dann ist wahrscheinlich B, also C. Also wenn so quasi in der Argumentation drin steckt, dann ist das eine Heuristik. Wenn zwei Dreiecke, dann sind das wahrscheinlich Katzenohren, also wird es wohl eine Katze sein.
Im Fall von Katzen klingt das alles sehr kompliziert, im Falle von Schrift stelle ich mir das aber noch lösbar vor.
Genau, da ist das dann deshalb schon eher machbar letztendlich. Also ich habe oben einen Querstrich, könnte eine 7 sein, könnte eine 3 sein, in einer 7-Ziffern-Anzeige. Je nachdem, oder ich habe einen Kreis, dann ist es vielleicht eine 0 oder ist es ein Teil von einer 8, den ich nur sehen kann oder so etwas. Das heißt, ich kann dann dadurch mir einen Entscheidungsbaum aufstellen an der Stelle anhand der Features, die ich sehe und den dann weiter verfeinern anhand weiterer Features, die ich noch im Bild irgendwie habe.
Okay, das klappt aber im Falle der Katze nicht. Deswegen muss man sich der Sache anders nähern, indem man was dann tut. Also was muss man sich darunter vorstellen?
Genau, da wäre dann eben, also Machine Learning ist eben dort eine Lösung, die auch schon sehr lange existiert. Das heißt, erstmal angenommen, ich habe die Features und fange gar nicht vom Bild an, dann ist es so, ich weiß ja schon, dass Kanten und vielleicht sogar Kreise und so etwas in dem Bild drin sind, weil ich die algorithmisch bestimmen kann. Da gibt es eben Algorithmen für. Und was ich dann eben mache, ich habe die Sammlung an Features und will daraus die Antwort Katze haben. Das heißt, ich nehme Beispiele. Katze von vorne, Katze von der Seite, Katzen in verschiedenen Farben, verschiedene Katzenarten mit dem Label Katze und andere Bilder, auf denen halt keine Katze ist, mit dem Label keine Katze. Und
ich überlege gerade, wie man Bilder von keiner Katze sammelt, aber klar,
das andere ist wahrscheinlich Bilder relativ einfach. Das ist wahrscheinlich, wenn ich einfach nur alle möglichen anderen Bilder nehme ohne Katze, habe ich einen Trainingsdatensatz, der wahrscheinlich besser ist, als was sonst verwendet
okay, wird. Das heißt, dann brauche ich jemanden, der das mal als Mensch durchgeht und dann wahrscheinlich mehr Daten genau. Ist mehr gut. Das heißt, ich brauche viele Bilder von Katzen und viele Bilder von keiner Menschen, Katze.
Die das alles parallel durchgehen und dann sind wir dabei, wo wir das lieber automatisieren wollen. Mhm. Und dann ist es im Wesentlichen so, dass man nimmt letztendlich Modelle, die am Ende immer auf Statistik hinauslaufen. Ich versuche also Korrelationen zu finden zwischen bestimmten Sätzen von Input-Features, die ich aus den Bildern extrahieren kann, und dem Label Katze oder keine Katze. Oder wie auch immer die Bilder, wenn ich auch die Zahlen angucke, zwischen dem Bild, das ich sehe und den Features, die ich daraus extrahiert habe, und den jeweiligen Ziffern als Label dann letztendlich, also von 0 bis 9 sozusagen. Und da gibt es eben dann diese verschiedenen Modelle, die man nehmen kann. Eins davon, das dann eben in letzter Zeit sehr oder eben sehr populär wurde, waren die neuronalen Netze. Mhm. Die letztendlich, man könnte da jetzt kleine Abschnitte der Mathematik machen. Was man ja haben will, ist eine Funktion, die quasi meinen Satz von Feature nimmt und auf ein Label abbildet.
Aber das heißt, die Funktion kennt ja nicht alle Labels, die es gibt. Also gut, na klar, man möchte wissen, ob eine Katze oder keine Katze. Genau. Also sind das die beiden Labels.
Das ist die beiden Labels. Das ist mein Problem. Ich kann nur die Frage beantworten, die ich auch wirklich stelle letztendlich.
Es kommt darauf an, was im Trainingsdatensatz drin ist.
Genau, es kommt darauf an, was da drin
steht. Also wenn du halt einen Trainingsdatensatz hast, der nur Katze und Hund trainiert zum Beispiel und du gibst dann am Ende ein Bild von einem Wal rein, dann kommt halt trotzdem Katze oder Hund raus. Und,
das ist ja ungünstig, weil das ist ja ein Wal.
Ja, das ist ein Problem, über das wir dann auch noch sprechen können durchaus. Weil das ist eben wirklich das so passiert, das Modell weiß jetzt auch nicht, oder je nachdem, was für Arten von Modellen man verwendet, ein neuronales Netz normalerweise weiß da nicht, ob es jetzt nun sich da sicher sein soll, ob das eine Katze oder ein Hund ist, wenn es ein Wal ist.
Aber das ist ja auch genauso wie tatsächliche neuronale Netze, also halt die in unserem Gehirn arbeiten. Wenn du jetzt irgendwas siehst, was du noch nie vorher gesehen hast, auch nichts Vergleichbares oder sowas, dann ist ja das Wahrscheinlichste, was du erstmal denkst, das sieht aus wie. Also du siehst so eine Wolke und denkst, das sieht aus wie ein Schaf oder wie ein was auch immer. Oder du schmeckst irgendwas und sollst es dann beschreiben, ja, das schmeckt wie Curry.
Okay, also ich versuche mich auch als Mensch quasi da anzunähern an die Sachen, die ich schon kenne, um halt die Sachen zu beschreiben, die ich noch nicht kenne. Das heißt aber, in dem Fall, wo wir gerade eben noch waren, hatten wir einen definierten Datensatz, wo wir alle Ergebnisse kennen. Im ersten Schritt lernt man quasi diesem neuronalen Netz, was auch immer genau das ist, wie man eine Katze oder eine Katze oder keine Katze erkennt und nimmt dann aber dieses gelernte Modell und wendet das auf Bilder zum Beispiel von, also anderen Bildern, die außerhalb dieses Trainingssatzes
sind. Genau, aber allerdings funktioniert es eben nur gut auf Bildern von Katzen und dann eben auch das Problem, dass ich ja eben auf bestimmten Bildern trainiert habe, das heißt, diese Abbildung kenne ich für diese bestimmten Bilder. Wenn ich jetzt Bilder von anderen Katzen habe, anderen Katzenarten zum Beispiel, die nicht im Trainingsdatensatz vorhanden sind, dann kann ich auch nicht genau vorhersagen, was eben rauskommt. Solange die zum Beispiel die Features, die vorher als wichtig erkannt wurden, weil eben eine Korrelation gesucht wurde, das heißt, wenn ich jetzt Katzenbilder habe und ich habe immer diese spitzen Ohren und das Netzwerk oder diese Modellfunktion guckt ihr am Ende, dass da spitze Ohren drin sind, dann ist es wahrscheinlich eine Katze. Und ich habe eine Katzenart, die hat sehr flauschige Ohren und ich sehe die Spitze halt gar nicht mehr. Dann könnte das Modell zu dieser Katze sagen, ist keine Katze, weil es hat sowas noch nicht als Katze gesehen. Es gibt kein Beispiel, das sagt, das ist kann auch eine Katze sein.
Aber das heißt, es ist extrem störungsanfällig, das ganze System.
Genau. Und das ist auch der Unterschied zum normalen Programmieren. Also abgesehen davon, dass eine Heuristik genauso störungsanfällig ist, weil jeden Fall, den ich nicht bedacht habe, da geht es schief. Beim Algorithmus kann ich beweisen, dass ich alles bedacht habe, sozusagen, dass alles drinsteckt. Und bei dem neuronalen Netz ist es genauso, oder beim Machine Learning allgemein ist es auch so, man trainiert quasi solche Heuristiken mit Daten. Man programmiert in dem Moment mit Daten mehr, als man eigentlich programmiert. Das heißt, der Machine Learning Algorithmus, also dieses Programm, das dieses Training durchführt und die Korrelation findet, das ist ein ganz normales Computerprogramm, aber das schreibe ich an der Stelle eigentlich nicht. Dazu gibt es Frameworks, die machen das. Das ist im Wesentlichen lineare Algebra und Statistik, die da passiert.
Aber nochmal einen Schritt zurück, was dann dahinter steckt. Also man hat einen Satz an Daten, ne? Man weiß, das ist eine Katze, das ist keine Katze. Mhm. Man, so wie ich es verstanden habe, nimmt dann etwas, was man nicht selber schreibt und lässt dieses Programm dann auf diese Daten los. Auf
die Daten los, genau.
Und dieses, was auch immer es ist, was ist es denn? Was muss ich mich darunter vorstellen?
Das ist ein neuronales Netz ist ein Das kann man sich, das, die Analogie ist tatsächlich eben im Gehirn letztendlich. Man hat dort Neuronen, die feuern. Das heißt, man hat einen Input-Reiz, zum Beispiel im Auge reinkommt, dann ein Neuron aktiviert letztendlich und dieses Neuron feuert dann, aktiviert weitere Neuronen zumindest und dann werden weitere Neuronen letztendlich in bestimmten Mustern feuern.
Neuronen klingt jetzt nach Hirnzellen. Der Computer hat keine Hirnzelle. Genau. Was hat denn der Computer? Also was repräsentiert denn diese Hirnzelle im Computer?
Letztendlich...
Der simuliert halt eh, ne?
Der simuliert im Grunde, oder? Man nennt das deswegen auch künstliche neuronale Netzwerke, diese Sachen, weil, also, das Modell ist daran nicht angelehnt. Es simuliert nicht wirklich eine Gehirnzelle, weil man vereinfacht das viel mehr letztendlich. Es ist einfach nur, dass man Aktivierungen aufsummiert und dann letztendlich im Grunde nach einer Aktivierungsfunktion eben ein Signal letztendlich weitergibt.
Aber also ist es eine Funktion oder ist es ein gerichteter Graph oder welche Art von Datenstruktur?
Ist ein gerichteter Graph,
okay,
letztendlich, den man dann hat bei Feed-Forward-Netzwerken letztendlich. Das ist das, was normal verwendet wird. Das heißt, von vorne kommt ein Signal rein, ein Input rein, der wird durch das Netzwerk durchpropagiert, von vorne nach hinten und kommt dann hinten letztendlich als eine Ausgangsaktivierung wieder raus. Und diese Ausgangsaktivierung ist das, was man eben sagen soll, was welche Kategorie das letztendlich ist oder was die Vorhersage ist.
Also du hast halt für jedes Neuron ist halt ein Knoten und da kommen Signale rein von den Vorgängerneuronen. Und wenn dann die Summe von den positiven bzw. abgezogen, dann die Summe von den negativen Eingängen dann halt höher ist als ein bestimmter Schwellwert, jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt, das ist nicht ganz so einfach, aber wenn es quasi höher ist als ein Schwellwert, dann feuert das Neuron halt auch wieder, dann kommt halt hinten wieder eine 1 raus anstatt eine 0 und das geht dann halt wieder in die nächsten Neuronen rein und ganz am Ende hast du halt deine Ausgaben und wenn du zum Beispiel Katzen von Hunden unterscheiden möchtest, hast du halt 2 Ausgänge, Katze und Hund und der halt stärker aktiviert wird, ist dann derjenige, der dann das Ergebnis ist.
Okay, also nochmal, ich stelle es mir jetzt, also ich versuche es mir jetzt vorzustellen, ja, ich habe etwas, das ein gerichteter Graph ist, dem kann ich Input geben, den gebe ich wie Input, also das heißt, ich gebe dem mein Bild mit den 6 Millionen Zahlen und das ist dann der Input oder ist das dann schon die Features? Oder?
Zum Beispiel, das ist die, na, was man reingibt, also formal gesehen, das, was man reingibt, sind die Features letztendlich. Also jedes Neuron oder jeder Input ist quasi ein Zahlenwert, der quasi gewissermaßen bedeutet, so und so viel von dem Feature habe ich. Wenn ich jetzt mein Bild vorher in Kanten zerlege, dann habe ich dadurch natürlich weniger Features. Muss einfach nur sagen, hier ist eine Kante oder hier ist keine Kante oder quasi hier ist so viel Kante an der Stelle. Wenn ich jetzt mein Bild, wenn ich nicht diese manuelle Feature-Extraktion mache, über die wir gerade gesprochen haben, dann gebe ich mal wirklich meine 6 Millionen Pixel von dem Katzenbild rein und jeder Pixel ist ein Feature an der Stelle. Das heißt, ich sage, ich habe hier so viel Grün, dann habe ich hier noch so viel Rot und hier noch so viel Blau.
Okay, aber in dem Moment, wo ich pixelweise damit vorgehe, brauche ich erstmal sehr viel Knoten.
Ja.
Dass das funktioniert und dann weiß ja quasi der einzelne Knoten letztendlich ja nur die 3 Zahlen dieses Pixels, nämlich den roten, grünen und blauen Wert. Ist das korrekt? Das heißt, er selber kann ja, also der eine Knoten kann ja über diesen einen Pixel relativ wenig aussagen. Der eine Knoten
kann darüber wenig aussagen, deswegen gibt es dann, ist das einfachste neuronale Netz ein voll verbundenes oder fully connected neural network. Das heißt, im Wesentlichen, ich nehme sämtliche Input-Neuronen und verbinde die mit sämtlichen Neuronen auf der nächsten Ebene. Das heißt, die ganzen Inputs, die dort reinkommen, werden alle mit gewissen Gewichten aufsummiert und zu einer Aktivierung bei einem Neuron in dem nächsten Layer. Und das quasi von allen Neuronen zu allen Neuronen im nächsten Layer.
Okay, halt, also ich, wie gesagt, versuch's mir wieder zusammenzufassen. Du hast diesen Input, es kommen viele Pixel rein. Angenommen, jedes Neuron repräsentiert hat einen dieser Pixel oder einen bestimmten Bereich dieser Pixel. Und kommuniziert, blöd gesagt, mit den anderen Neuronen.
Im nächsten Layer, weil
sie das Ganze Layer,
als gerichteten Graphen betrachtet.
Weil sie wissen, ob das eine Katze ist oder nicht.
Nein, die wissen es nicht.
Aber sie haben doch einen Datensatz, wo das Ende schon klar ist in dem Moment. Das heißt,
aber wir reden ja dann erstmal darüber.
Reden wir über das Trainieren oder das Erkennen im Moment?
Das ist erstmal nur die Struktur, die in beiden Fällen gleich ist.
Genau, die ist in beiden Fällen letztendlich gleich.
Okay, das heißt, es kommt rein, es kommuniziert darüber, ob quasi an der Stelle ein Feature oder ein markanter Punkt
ist. Es gibt
oder?
Im Endeffekt, das ist das Problem natürlich, dass neuronale Netze relativ schwierig ist zu erklären, warum sie zu bestimmten Ergebnissen kommen. Das kann man jetzt, ich kann nicht bei einem Neuron sagen, das macht jetzt das, weil es ist relativ schwierig zumindest zu sagen. Man kann gewisse Sachen sagen, es ist ungefähr.
Beziehungsweise es ist Forschungsgebiet gerade.
Es ist ein Forschungsgebiet, aktives. Und es ist halt dann eher so, es kommt halt ein Signal rein. Also das Modell ist einfach, es kommt ein Signal rein, es wird mit den Gewichten aufsummiert, für jedes Neuron im nächsten Layer eine Aktivierung zu bekommen. Dann hat man bei tiefen neuronalen Netzen mehrere von diesen Layern, wo das einfach nur durchgeht und irgendwie mit Gewichtsmatrizen im Grunde, deshalb das lineare Algebra, einfach immer wieder durchgemischt wird, könnte man sagen, bis dann am Ende ein Ergebnis rauskommt.
Das heißt, die Stellschrauben, die du hast, wenn du so, also du hast einen Datensatz, du hast die Bibliothek, die Stellschrauben, die du hast, ist die Art und Weise, wie du mit dem Input umgehst, also wie viele Input-Knoten du quasi definierst wahrscheinlich. Dann wie viele Layer scheinbar es gibt zwischen Ende und Anfang.
Ja.
Und wie die Gewichtung ist, ist etwas, was der Algorithmus selber herausfindet. Das ist
die Gewichtung soll
er und das ist das, was er lernt
das
quasi.
Das ist das, was er lernt letztendlich, genau.
Und diesen Zustand der Gewichtung, den kann man am Ende abspeichern, beziehungsweise das ist das Ergebnis, was aus dem Machine Learning Algorithmus rauskommt.
Das ist das trainierte Modell letztendlich sozusagen.
Ja, genau, das Training ist ja dann genau das, dass man dann diese Test-Inputs mal gibt. Also ich habe ja so einen Trainingsdatensatz und da ist immer ein Set von Inputs drin, also zum Beispiel ein Katzenbild und dazu der erwartete Output. Also ich erwarte zum Beispiel, dass hier Pekinese rauskommt oder sowas. Nee, das ist keine
Katze. Nee, lass uns mal bei Katze oder keiner Katze bleiben.
Ja, genau, Katze oder keine Katze. Dann ist meinetwegen irgendwie ein Bild vom Sofa und dann ist halt die Ausgabe keine Katze. Und dann wird einfach mal der Input reingegeben in das Netz, wie es gerade aussieht. Und dann sieht man halt, kommt das Richtige raus oder nicht. Und wenn dann halt das Richtige rauskommt, dann sagt man sehr gut, die Neuronen, die jetzt aktiviert wurden, diese Verbindung, die verstärken wir jetzt. Also da gibt es dann halt so einen mathematischen Algorithmus dafür, wie man das dann zurückrechnen kann, welche Verbindungen jetzt gerade dazu beigetragen haben, dass dieses Ergebnis zustande gekommen ist und die verstärken wir dann. Und wenn das Ergebnis falsch war, dann halt umgekehrt, dann werden diese Verbindungen geschwächt.
Das heißt, diese Gewichtung ist nicht 0 oder 1, sondern irgendwas dazwischen.
Genau, deswegen hatte ich eben gerade gesagt, dass diese Darstellung, dass das Neuron entweder feuert oder nicht, ist ein bisschen verkürzt, sondern es gibt so eine Aktivierungsfunktion, damit das in mathematischen Begriffen eine stetige Funktion sind, damit man die zurückrechnen kann.
Ja, das nennt man dann Backpropagation Learning, das heißt, wozu man die stetige Funktion braucht. Es wird quasi, eigentlich ist das so, Backpropagation Learning dann so, ich mache eben diese Vorhersage mit meinen Gewichten, die noch nicht trainiert sind, also die geben dann mir zufälliges Ergebnis. Und dann kann ich das ganze Netzwerk zurückrechnen. Ich rechne die Ableitungen aus, die mir quasi bei einer Funktion dann sagen, wie muss ich die Gewichte, in welche Richtung muss ich die Gewichte variieren, damit ich näher an mein gewünschtes Ergebnis rankomme. Wenn ich also ein Katzenbild reingebe, ist das gewünschte Ergebnis, der gewünschte Output ja Katze, 100% letztendlich. Also rechne also diese Ableitungen aus und dann verschiebe ich jedes der Gewichte ein Stück in diese Richtung, um eben näher an das Ergebnis Katze ranzukommen. Und das mache ich dann mit ganz vielen Bildern.
Das soll krass sein, das funktioniert beim einen Bild ist es so, klar, und dann nimmt man das nächste und dann bleiben aber die Gewichtung des ersten Bildes bleiben da drin. Beim zweiten Bild versucht man das wieder möglichst zu erkennen anhand der Gewichtung des ersten Bildes. Und wenn man das erkennt, dann verbessert man es? Oder wenn man es nicht erkennt, verbessert man es?
Dann verbessert man es letztendlich. Dann geht man in die Richtung, dass es eben, wenn ich jetzt an dem Fall bin, ich gebe ein Bild einer Katze rein und das Antwort des Netzwerks ist 100% Katze, dann werden die Gradienten alle 0 sein. Das heißt, ich habe keine Richtung, in die ich noch gehen muss, um zu optimieren, weil ich bin ja schon beim idealen Ergebnis.
Ja gut, also beim ersten Fehler Bild ist, 0 ist es ja 50-50 wahrscheinlich
beim Katze ersten, oder keine wenn ich Katze. Man fängt an, die Gewichte sind normalerweise dann am Anfang zufällig initialisiert.
Ach so, man macht nicht alle 0 oder alle 1?
Nee, wenn man alle 0 macht, dann würde wahrscheinlich auch nicht viel passieren. Die sind alle zufällig initialisiert. Das heißt, im Wesentlichen ein solches Netzwerk wird zwischen Katze und Nicht-Katze einfach immer sagen, 50% Katze, 50% Nicht-Katze.
Aber macht das nicht denselben, also angenommen, man hat selbe Bibliothek auf denselben Datensatz und das wird zufällig initialisiert, dann kann doch quasi, obwohl man quasi dasselbe mit denselben Daten macht, was anderes jeweils rauskommen.
Ja.
Aber so funktionieren Computer nicht in meinem Kopf.
Doch, welche mit Zufallsgeneratoren schon.
Ja, okay, stimmt. Aber das heißt, das ist ein vollkommen legitimer Zustand. So ist es halt beim Machine Learning. Das heißt, man kann nicht zwingend nachvollziehen, wie ein Gewichtsmodell, also wie quasi ein Zustand, den man abgespeichert hat, den man gelernt hat, zustande gekommen ist, weil man nicht genau denselben wieder errechnen kann, außer man merkt sich, wie man es initialisiert hat.
Das Problem ist halt, dass das so ein
Gradient. Und in welcher Reihenfolge die Bilder abgearbeitet worden sind, das ist ja auch wichtig.
Ja, tatsächlich mischt man die dann auch zufällig noch durch,
Das macht
dann
nur noch verrückter.
Trainingsleistungen zu erhalten. Ja.
Das Problem, was wir haben, ist, dass wir hier so ein Gradient Descent haben, wie das heißt, also eine Gradientenwanderung. Also man hat halt diese Funktion mit Millionen von Eingabeparametern, wenn man halt so ein wirklich das Bild roh reingibt und nicht irgendwelche Feature-Analysen vorher macht Und aber auch selbst wenn es Feature-Analysen wären, wären es immer noch tausende Dimensionen. Also man hat so eine gigantisch hochdimensionale Funktion. Und was man ja eigentlich sucht, ist quasi das Optimum von Erkennungsrate. Und das ist halt auch so eine Funktion, die man sich vorstellen kann. Man möchte quasi auf den höchsten Berg steigen. Und mit diesem Verfahren Backpropagation Learning kann man quasi gucken, wo stehe ich gerade, wie ist hier gerade die Neigung, wo ich gerade stehe. Und dann halt einen Schritt machen, wo man halt spürt, dass es hochgeht. Und dann kann man halt so lange laufen, bis man an einem Berg ankommt. Und dann ist halt die Frage, ob man am besten Berg angekommen ist oder vielleicht nur irgendwie... vielleicht nur in Mecklenburg irgendwie eine winzig kleine Erhebung irgendwo gefunden hat. Also die höchsten Berge in Mecklenburg sind, glaube ich, 180 Meter hoch oder so. Das ist aber natürlich nicht der höchste Berg, den man irgendwie finden kann. Sondern wenn man vielleicht zufälligerweise im Himalaya gestartet ist, dann wird man einen höheren Berg finden wahrscheinlich.
Zusammenfassend heißt es, neuronale Netze sind nicht deterministisch belernbar. Oder werden nicht deterministisch belernt.
Sie sind... Das Training ist stochastisch letztendlich. Also man fängt, man hat genau diese Sache, dass man schon im Stochastic Gradient Descent da am Start noch mal ein bisschen Neues reinbringt. Man will ja eben genau dieses große Minimum finden, also diese große Landschaft letztendlich absuchen nach dem besten Ergebnis. Das ist genau noch ein Tal, wo man den niedrigsten Fehler finden will, aber wenn man nur Vorzeichenwechsel, wie der Physiker sagen würde. Es ist dann, wenn es trainiert ist, natürlich deterministisch. Es gibt dir, wenn du das gleiche Katzenbild reingibst, wirst du immer das gleiche Ergebnis letztendlich rausgeben. Das Training ist in dem Moment etwas natürlich.
Ach so, ab dem Moment, wo das Training abgeschlossen ist.
Wenn es abgeschlossen ist, dann gebe ich ein Katzenbild rein, bekomme eine Antwort. Wenn ich das gleiche Katzenbild reingebe, kommt auch die nächste Antwort, Antwort raus.
Nur während des Lernprozesses quasi nicht. Nur
während des Lernprozesses dann nicht. Ich verändere das Ganze dann ja. Es ist eben so, ich habe diesen gerichteten Graphen mit den Gewichten und im Wesentlichen mische ich die Gewichte in irgendeiner Form. Ich könnte ein möglicher Algorithmus, der wahrscheinlich nicht gut funktionieren würde, bis ich zum Ergebnis komme, aber einfach ich mische die Ergebnisse, die Gewichte durch, solange bis ich das richtige Ergebnis erhalte, letztendlich. Dieses Backpropagation und Stochastic Gradient Descent, das sind Algorithmen, um quasi gezielt die Gewichte durchzumischen, dass man möglichst schnell zu dem Punkt kommt, den man haben möchte. Aber im Prinzip probiere ich halt so lange aus, bis ich den Gewichtssatz habe, der mir das richtige Ergebnis gibt. Und zwar das auf meinem Trainingsdatensatz letztendlich.
Haben wir damit die Grundlagen eines neuronalen Netzes und wie grundsätzlich Machine Learning funktioniert, erschlossen oder habe ich was vergessen oder ist irgendwas noch wichtig zu erwähnen?
Ja, es gibt halt dann noch diverse Unterspielarten von neuronalen Netzen. Also genau. Das ist halt jetzt so eine Struktur, diese Deep Neural Networks oder auch Convolution Neural das Networks sind halt die für Bilderkennung geeignet sind zum Beispiel. Ja.
Das sind,
wenn man zum Beispiel eine Spracherkennung machen will, also irgendwie, es wird eine Sprachaudiodatei reingeben, zum Beispiel von Alexa, bitte kaufe 10 Packungen Toilettenpapier.
Bestätigen, jawohl.
Genau, wenn sowas passiert, dann hat man ja mit der Sprache zu tun und Sprache ist nicht wie im Bild einfach 6 Millionen Pixel, die gleichzeitig reinkommen, sondern das sind halt diese Audio-Samples, die in einer bestimmten Reihenfolge kommen. Deswegen möchte man ein neuronales Netz haben, was sich ein bisschen Reihenfolge merken kann.
Tatsächlich ist es aber so, dass ich natürlich, das kann man sich auch so vorstellen, ein Bild ist quasi ein zweidimensionaler Input-Datensatz. Ich habe eine X- und eine Y-Achse und das, was Stefan gerade erwähnte, die Convolutional Neural Networks, reduzieren die Größe des Modells, also die Anzahl der Gewichte, die trainiert werden muss, indem sie schon mal annehmen, dass Pixel, die nebeneinander liegen, irgendwas miteinander zu tun haben. Denn ein Katzenbild ist ja nicht einfach nur Rauschen, sondern das ist ja ein Ohr, ein Pixel, der im Ohr ist, liegt meistens neben einem anderen Pixel, der auch zum Ohr gehört, zum Beispiel. Und das ist das, was ein Convolutional Neural Network annimmt. Und wenn ich jetzt ein Sprachsample habe, dann kann ich das auch als eindimensionalen Input-Datensatz vorstellen. Das heißt, ich habe ja Zeit als eine Achse da drin. Was man natürlich dann öfters mal macht, ist, man sagt, hat solche Netzwerke mit Gedächtnis. Allerdings hat sich auch herausgestellt, dass selbst dort Convolutional Neural Networks sehr gut funktionieren, weil sie eben auch einfach annehmen, okay, ein Sample, der neben einem anderen liegt, der hat sich auch was mit dem zu tun.
Ja, wäre dann nicht das neurale Netzwerk mit Gedächtnis trotzdem besser in dem Sinne, dass ich dann das so nach und nach abarbeiten kann, während meine Audiodaten reinkommen? Ja, zum Beispiel, wenn der Sprachassistent irgendwie so 3 Sätze von mir hört, dann kann er den ersten Satz schon mal fertig dekodieren, bevor dann der zweite gemacht wird.
In dem Moment würde ich wahrscheinlich das neuronale Netz erst auf den ersten Satz anwenden, beziehungsweise eher wortweise oder auf den ersten Satz anwenden letztendlich. Und dann kann man das Ganze auf den nächsten Satz letztendlich anwenden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten letztendlich, wie das gemacht wird. Letztendlich erstmal aufnehmen und dann klassifizieren.
In Anbetracht der Zeit würde ich nochmal eine kleine Musik anbieten und dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal über Alltagsbeispiele in unseren technischen Welten. Viel Spaß mit Ryan Anderson, Artificial Intelligence und bis gleich.
Hier ist wieder Penta Radio und wir reden weiter über Machine Learning und in Anbetracht der Zeit müssen wir jetzt natürlich uns ein bisschen beeilen, nochmal die wichtigsten Begriffe erwähnt zu haben. Einer von diesen Begriffen ist Adversarial Example.
Bitte das was nochmal?
Adversarial Example, also quasi was heißt ein Adversarial? Ja, so quasi gegen dich arbeitendes Beispiel. Ein Gegnerbeispiel, so nach dem Motto. Und das haben wir schon mal in den Nachrichten gehört, zum Beispiel, dass ein selbstfahrendes Auto mit einer Packung Mehl gefangen werden konnte, indem man einfach einen Strich quasi um es herum gestreut hat, sodass es dann gedacht hat, es darf nirgends rüberfahren, weil da ja durch so eine durchgezogene Linie darf man ja nicht rüber, ist ja Überholverbot. Oder ein anderes Beispiel sind dann auch aus dem autonomen Fahren solche Stoppschilder oder nee, Verkehrsschilder, wo halt dann irgendwie für einen Menschen lesbar zwar wie 80 steht, aber dann sind halt ein paar Pixel irgendwie verändert, sodass dann die Maschine denkt, ach so, 130, oh sehr gut, und fährt dann damit 130 lang. Und wie kommt es denn dazu?
Also zunächst, da sind das natürlich zwei verschiedene Problemklassen, die du jetzt angesprochen hast, gewissermaßen. Das zweite waren die eigentlichen Adversarial Examples. Das erste ist eigentlich eher ein Problem dessen, dass wir, wenn wir jetzt von Machine Learning sprechen, oder aktuell wird ja von eben KI gesprochen oder AI, Artificial Intelligence, oder künstliche Intelligenz, was das gleiche ist, Deutsch oder Englisch. Es ist natürlich so, dass wenn wir jetzt von Machine Learning im weiteren Sinne sprechen, und das, was wir eigentlich machen, ist sowas, nennt sich Narrow AI, also enge KI. Und das ist natürlich eine KI, die nicht wirklich wie ein Mensch denken kann, sondern die, wie wir eben gerade gesagt haben, die entwickelt Heuristiken, die kann Muster erkennen und eben matchen. Aber ansonsten denkt die nicht weiter darüber nach, was sie da eigentlich tut, sondern sie erkennt halt, das hier ist eine Katze oder das hier ist eine Linie, über die ich nicht rüberfahren darf.
Also quasi die KI sagt hier nur in dem Fall, sie guckt sich das Kamerabild an und sieht durchgezogene Linie und dann ist irgendwo dann dahinter der Algorithmus, der sagt, wenn durchgezogene Linie, dann anhalten.
Nicht durchfahren, genau. Und das ist auch ein Grund natürlich, warum, wenn wir jetzt über den Wal gesprochen haben zum Beispiel, das ist dann ähnlich letztendlich, das macht natürlich vielleicht keinen Sinn, dieses Bild in dem Datensatz, wenn ich jetzt zwischen Katzen und Hunden unterscheiden soll. Aber der Mensch hat hinter diesem Pattern-Erkennungsalgorithmus, der ziemlich ähnlich funktioniert oder teilweise ja wenig schlechter funktioniert als gut trainierte KIs, letztendlich oder gut trainierte Machine Learning-Modelle, für bestimmte Anwendungsfälle. Aber dennoch kann der Mensch, wenn er jetzt so ein Beispiel sieht, das überhaupt keinen Sinn ergibt, sich nochmal hinterher überlegen, okay, das macht jetzt keinen Sinn. Da muss ich nochmal gucken, was das eigentlich ist. Das Programm natürlich macht das nicht. Das sagt einfach nur, ja, das ist hier halt, was auch immer da gerade eben die Gewichte sagen. Das kann sein, dass sich das dann ganz sicher ist, das ist ein Hund, obwohl das eigentlich ein Wal ist. Und genauso ist es hier, es sagt halt, okay, da ist eine Linie, ich darf da nicht rüberfahren. Und es natürlich ist nirgendwo einprogrammiert, wie gesagt, in erstellten Heuristik wurde nie der Fall bedacht, dass jetzt jemand einen weißen Kreis um das Auto malt und es dadurch gefangen ist letztendlich. Die adversarial examples dann, die wären... Ja. Das wäre dann eben ein anderes Problem. Das hat was damit zu tun, auch wieder gesagt, mit den Trainingsbeispielen, die gezeigt wurden letztendlich. Man hat natürlich eine endliche Menge an Trainingsbildern. Ich habe jetzt eine endliche Menge zum Beispiel an Bildern mit Schildern, die 80 oder 130 enthalten, dem Netzwerk gezeigt. Und wie gesagt, so lange die Gewichte gemischt, bis ich bei dem 80er-Schild das Label 80 erhalten habe und bei dem 330er-Schild das Label 130. Und jetzt ist es aber so, dass es natürlich unendlich viele mehr Bilder geben kann, die man dem Netzwerk hätte zeigen können. Und wenn jetzt Stefan ankommt und ein paar Pixel in dem 80er-Bild ändert, dann kann er natürlich ein Bild erzeugen, das das Netzwerk so noch nie gesehen hat, sowieso. Und das vielleicht auch gerade ein paar zufällig angeordnete Gewichte in dem Netzwerk so triggert, dass die Klassifizierung eben von 80 auf 130 umschlägt. Das sind diese adversarial examples, die eben sehr kleine Änderungen im Bild, weil die kleine Änderung im Bild dafür sorgen, dass große Änderungen.
Das heißt, wenn man einen trainierten Datensatz hat, kann man auch sehr schnell gezielt nach solchen Eigenschaften suchen, ne? Indem man halt einfach Bilder generiert. Also genau. Man hat dieses trainierte Example, ne? Das heißt, man kann relativ schnell erkennen, ob das Bild eine 80 ist oder nicht. Ja. Entsprechend kann man viele Bilder generieren, die aussehen sollen wie eine 80, aber dann irgendwann falsch erkannt werden. Und weil das ja ein feststehendes Modell ist mit seinen Gewichtungen im Auto drin, könnte man also damit Schilder generieren, die die falsche Information haben.
Also die von dem anthropologischen Netzwerk falsch erkannt werden.
Okay, in endlicher Zeit. Cool. Also interessant.
Das kann man letztendlich machen. Und... natürlich kann man das auch ganz auch weiterdenken, wenn ich jetzt quasi hingehe und sage, ich nehme ein 80er Bild, das ist ja der Ansatz wäre, ich nehme dieses Bild, Beispiel 80, wurde richtig erkannt, dann verändere ich das Bild ein bisschen. Dann gibt es verschiedene Algorithmen, wie man das machen kann, aber ich verändere es ein bisschen so lange, bis es eben das Falsche anzeigt. Und dann kann ich das weiterdenken und sagen, also einmal kann ich das auf die Straße bringen, damit ein Unfall passiert, oder ich kann jetzt sagen, okay, ich nehme jetzt dieses Beispiel und trainiere das Netzwerk damit dann wieder, weil ich kann ihm ja dann sagen, okay, das hier ist, sieht jetzt für dich zwar wie 130 aus, aber ist wirklich halt 80.
Die Zeit rennt uns echt davon. Also wir haben ja jetzt gesehen quasi, man kann, wenn man irgendwie clever ist, so ein trainiertes neurales Netz irgendwie täuschen, wenn man ihm den passenden Input vorwirft und natürlich die beste Quelle von völlig zufälligen Ereignissen, das sehen wir jeden Tag, wenn wir Nachrichten gucken, ist nun mal die reale Welt. Und wenn wir so eine KI also haben, die zum Beispiel trainiert ist darauf, Entscheidungen über Kreditanträge zu treffen oder irgendwelche Entscheidungen über andere Sachen, die für das Leben von Menschen relevant sind, dann wird es immer irgendeine abstruse Situation geben, in denen eben die Menschen selber durch einfach ihre Individualität diese adversarial examples konstruieren. Und so eine KI kann halt 90% der Fälle vielleicht gut abdecken. Irgendwie 99% Präzision ist dann schon ziemlich schwierig und 99,9% ist ziemlich aussichtslos. Deswegen verwenden diese Machine Learning Sachen auch so in Bereichen, wo halt auch Menschen so ungefähr so eine Erkennungsrate haben. Also wie wenn du zum Beispiel Sprache erkennen willst, dann funktioniert das halt da wie 99% zu erkennen, denn das ist ja auch was Menschen auch machen. Wir können auch damit arbeiten, wenn mal ein Wort vernudelt ist, können wir trotzdem noch den Rest erkennen und da funktioniert das dann auch eine Spracherkennung zu machen, weil die kann auch die Lücken vielleicht noch so ein bisschen ausgleichen mit der Nachbearbeitung. Aber wenn es dann um solche 100%igen genauen Entscheidungen gibt, die wird es mit Machine Learning nicht geben und darauf stellen sich die Leute nicht ein, denn Machine Learning ist so eine Blackbox und da kann man nicht reingucken und deswegen neigen die Leute dann dazu, dem einfach blind zu vertrauen, so wie unser Kreditberater in unserem kleinen Eingangshörspiel. Das ist also ein definitives Problem, was wir haben. Ein anderes Problem, was wir sehen in den Nachrichten so ein bisschen, sind diese Deepfakes. Das ist quasi genau die andere, andersrum gedacht, nämlich hier wird nicht durch einen geschickten Input der Computer verwirrt, sondern der Computer wird jetzt benutzt, um einen Input zu erzeugen, der den Menschen verwirrt, nämlich um so ein Bild originalgetreu wie zu fälschen zum Beispiel. Und die Methode dafür sind diese GANs. Wir haben jetzt nur noch wirklich 3 Minuten, deswegen nur noch ganz kurz, was ist ein GAN?
Ein GAN ist etwas, wo man 2 neuronale Netze, mit dem, was wir gerade gesprochen haben, quasi gegeneinander antreten lässt.
Also ein General Adversarial Network
Network. Also man hat einen Generator, das heißt, ist ein generatives Modell, deshalb kann es diese Fakes erzeugen. Es kann Dinge generieren, Bilder generieren. Das wäre zum Beispiel sowas, man hat dann eben zum Beispiel diesen Klassifikator auf der einen Seite, der sagt, ist das jetzt, was für ein Bild ist das jetzt? Oder beziehungsweise der in dem Moment nur sagt, ist das ein echtes Bild oder ist das kein echtes Bild? Da hat man den Generator, der eben versucht, echte Bilder zu erzeugen. Und jetzt immer, wenn der Diskriminator sagt, das ist kein echtes Bild, dann wird der Generator quasi bestraft und muss eben besser werden letztendlich. Die beiden spielen eben so lange dann gegeneinander, dass halt der Diskriminator immer besser wird, dabei echte Bilder von falschen zu unterscheiden und der Generator immer besser wird, echte Bilder, also echt aussehende Bilder zu erzeugen und das kann dann diese Deepfakes letztendlich fabrizieren.
Aber der Generator kann immer noch sagen, es ist eine Katze oder es ist keine Katze.
Der Generator sagt, dass der Generator erzeugt nur Katzen oder nicht nur Katzen, möglichst realistisch aussehende Katzenbilder.
Ah, okay.
Der Diskriminator soll nur entscheiden, ist das eine Katze, ist eine echte Katze oder ist das keine echte Katze.
Genau.
Letztendlich.
So, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Es gibt wirklich noch so viel zu sagen. Wir sind jetzt über sehr viele Stichpunkte rübergesprungen. Wir hatten kurz angesprochen, Machine Learning ist oft intransparent, Machine Learning ist oft ungenau und so muss man das beurteilen. Und ich persönlich, Achtung, Wertung, denke auch, dass Machine Learning noch nicht das Ende der Reise ist. Es wird auch wieder den nächsten KI-Winter geben. In den 60er Jahren hatte damals am MIT die Gruppe Marvin Minsky gedacht, dass man das KI, also künstliche Intelligenz, so eine Sache ist, die man in vielleicht 1-2 Jahren lösen könnte. Das hat sich dann doch als schwieriger herausgestellt. Dann so in den 80er Jahren gab es dann Expertensysteme, wo man dann versucht hat, das Wissen der Welt in Computern auszudrücken. Das ist dann auch in so gewisse Skalierungsprobleme reingelaufen. Dann gab es den nächsten KI-Winter, wo dann diese Ideen mit neuralen Netzen kamen, was dann allerdings daran wieder gescheitert war, dass dann noch die Rechenleistung nicht dafür zur Verfügung stand. Die gibt es jetzt, aber es stellt sich halt auch wieder raus, neurale Netze können auch nicht alles machen und das ist auch nicht hundertprozentig, wie ein menschliches Gehirn funktioniert oder auch nur ein allgemeines Gehirn. Also das ist noch nicht das Ende von der künstlichen Intelligenz und wir werden sicherlich noch eine weitere Sendung machen dazu irgendwann mal, wenn du vielleicht gerne nochmal vorbeikommen möchtest. Und dann hören wir uns wieder das nächsten Monat.
Ich würde gerne noch Jeffreys Meinung dazu hören, ob Artificial Intelligence oder Machine Learning wirklich am Ende sind oder das letzte Wort würde ich gerne unserem Gast überlassen.
Naja, das ist natürlich schwierig, die Zukunft vorherzusagen. Es ist so, dass es, wie gesagt, es gibt diese Begrenzungen natürlich. Man muss dabei sehr vorsichtig sein, was dabei rauskommt, auch aufgrund dessen, wie der Algorithmus funktioniert. Es ist aber so, dass man schon erstaunlicherweise einen Teil der menschlichen quasi Fähigkeit, Heuristiken zu entwickeln, gerade sehr gut emulieren kann mit solchen neuronalen Netzen letztendlich. Dadurch, dass man jetzt sehr viele Daten hat heutzutage und sehr viel Rechenleistung, das ist sehr wichtig dabei, was vorher nicht zur Verfügung stand. Und deshalb ist das schon ein sehr mächtiges Ding und es kann auch in der Stelle explodieren, kann man nicht sagen. Also es kann auch noch dadurch weitergehen, wenn man da noch andere Sachen zubringt.
Damit vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Wie gesagt, es tut mir immer am Ende leid, dass wir nicht länger reden konnten.
Kommentare an mail@c3d2.de, zum Nachhören auf c3d2.de und wir kommen nächsten Monat wieder auf Coloradio 98,3, 94,3.